Hallo und willkommen zu Folge 67 von Tilpot. Hallo Dirk.
Kuckuck.
Kennst du das 6-7-Meme?
Nein.
Das ist mir neulich, habe ich neulich gelernt. Das ist irgendwie so ein TikTok-Meme. Ich habe es nicht verstanden, aber es geht um die Zahl 67, also 6-7.
Zwei Drittel, ja, okay.
Das ist, und irgendwer hat das dann verglichen mit das, was das 6-7-Meme für TikTok-Menschen oder für die jungen Leute ist die 42 für die ältere Generation.
Okay, dann ist es halt so. Ich nehme das mal zur Kenntnis. Wir können das ja mal als Forschungsauftrag an die Community schicken oder wir packen was in die Sendungsnotizen.
Ich habe das auch irgendwie nur durch die Nachbarskinder so halt mitbekommen und keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Aber die Kinder von heute, die verstehen uns ja auch nicht.
Hier hat ja nichts.
Gut, das Feedback war, sagen wir, überschaubar.
Ja, aber wir ergänzen noch schnell, dass wir am 20. April aufnehmen und zwar abends um 19:13 Uhr. Und unsere Hörer haben uns verlassen, sie haben uns nichts geschrieben.
Ja, ich dachte eigentlich schon, dass zu den AI-Themen oder LLM-Themen dann doch was
Ja,
kommt.
ich hab auch mit mehr Feedback gerechnet, aber diesmal war halt weniger. Vielleicht sind die Leute tatsächlich über die Feiertage mal unterwegs gewesen, was mit der Familie machen. Das kann ja auch sein.
Was? Die
Ja.
Leute sollen arbeiten.
Ja, die sollen vor allem Kommentare schreiben. Wir machen das ja nicht zum Spaß hier.
Genau. Aber wir wurden ja gefragt, ob wir Geld verdienen mit dem Podcast oder ob man das lieber über RSS-Feed hören sollte. Und dazu der Punkt, wir machen damit kein Geld.
Nein.
Und hört bitte auf jeden Fall das über offene Plattformen, über offene Standards wie den RSS-Feed, der hinter vielen Podcatchern hinterlegt ist, und nicht über Spotify und Co.
Genau. Auch wenn es vielleicht bequemer für euch ist, get alive, sucht euch einen guten Podcatcher, damit geht es auch.
Genau, wir sind da trotzdem vertreten, aber das hier mit der Service-Hinweis.
Mir fällt immer wieder auf, immer wenn du oder ich daran erinnert werden, dass wir auch bei Spotify sind, dass wir ab und zu mal da nach Kommentaren gucken sollten.
Ich habe neulich mal wieder geguckt.
Ah,
Wir haben da auch irgendwie
du warst
100,
das, du warst das.
wir haben da auch irgendwie 100 Follower oder sowas oder 160 oder so.
Echt?
Ja, das sind ein paar.
Unfassbar.
Aber die Anzahl der Leute, die das hören, ist deutlich weniger auf Spotify.
Okay. Vielleicht warten ja alle auf Bonus-Episoden, die sie für ihr Plus-Abonnement bekommen.
Genau.
Kleiner Hinweis, es gibt das nicht.
Noch nicht, noch nicht.
Nein, noch nicht. Du hast was vor?
Genau, heimlich hinter deinem Rücken habe ich was vor.
Oh wei.
Genau. Kommen wir zum ersten Schotti, würde ich sagen.
Ja, können wir so machen.
Und zwar haben wir, glaube ich, schon mal über Semantic Versioning hier gesprochen. Haben wir das? Ich weiß das
Weiß
gerade
ich
gar
nicht.
nicht. Aber wie versionieren wir eigentlich Sachen? Semantic Versioning ist relativ bekannt, indem man eine Major, eine Minor und eine Patch-Version hat, also drei Zahlen. Also zum Beispiel 1.2.3, das ist die Major-Version 1, eine Minor-Version 2 und die Patch-Version 3. Und deswegen ist es immer so schön irritierend, wenn man dann sieht, wie der Linux-Kernel ist jetzt in Version 7 raus. Düdüm. Nur, dass die Zahl halt nichts aussagt, weil es kein Semantic Versioning ist.
Ja, aber wenn es Semantic Versioning wäre, wäre es Version 7.
Genau, aber ist es halt nicht.
Nee, ist es halt nicht, genau.
Genau, weil theoretisch könnte Linus Torvalds dann auch sagen, so, naja, wir machen jetzt einfach Version 95 und
Ja.
96 und 97, weil es ja immer nur weitergeführt wird.
Ja, ich meine, mein Webbrowser ist gerade in Version 100 irgendwas,
Ja,
147.
irgendwie so. Ich nutze schon Firefox seit Version 1.5.
Mozilla Flatpak 1.0, naja, das ist eher falsch. 149.02, ja.
Ja, genau. Und gerade aus dem Sicht von Continuous Delivery, also wenn man wirklich häufig ausrollt, macht Kalender-Versioning halt mehr Sinn. Hatte ich schon mal gelesen, aber es ist mir irgendwie wieder über den Weg gelaufen. Da dachte ich so, ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Und Kalender-Versioning ist effektiv ziemlich einfach. Es wird der Kalender verwendet. Kommen wir zum nächsten Punkt.
auch mit Uhrzeit oder?
Nee, nur der Tag. Also zumindest das, was unter karlwehr.org definiert ist, ist dann halt so, naja, man hat das ganze Jahr oder ein kurzes Jahr mit ein oder zwei Zahlen, dann die Monate, die Woche vielleicht noch oder halt den Tag entsprechend.
Ja.
Und ein bekannter davon ist Ubuntu mit Ubuntu 26.04 dürfte jetzt die Tage rausgekommen worden sein.
Wird wahrscheinlich rausgekommen sein, wenn der Podcast da ist, ja genau.
Genau, das ist auch Kalender-Versioning in einem anderen Format. Und YouTube DL, um YouTube, nicht nur YouTube-Downloads runterzuladen, nutzt das effektiv auch. Und gibt halt noch diverse andere, die das nutzen. Und ich finde, man könnte das häufiger nutzen, vor allem wenn es halt wirklich keine Bedeutung hat, welche, ob es eine Major-Version ist oder nicht.
Ja, aber bei Semantic Versioning finde ich eigentlich die Idee ganz gut, dass alle Versionen innerhalb einer Major-Version, also die Version vor dem allerersten Punkt, dass die zumindest API-kompatibel zu nachfolgenden Versionen sind. Und das sehen wir bei Kalender-Versioning ja nicht mehr.
Genau, kommt ein bisschen drauf an, was für eine Software das ist, ne? Weil bei YouTube DL ist es relativ einfach, dass irgendwann die Backends die Downloads, die API anpassen. Und dann ist es halt relativ egal, ob du Version 15, 92 oder 183 hast. Ja. Dann ist die Jahreszahl halt aussagekräftiger. Ja, bei Linux-Kernel ist es halt effektiv auch egal, weil es halt kein, oder zumindest sehr lange mittlerweile, dass es halt kein Major Break gibt zwischen den, was es halt früher, glaub ich, gab. Ne? Ganz früher.
Also mein Notebook leidet gerade an einem Problem mit der AMD-Firmware, AMD-GPU-Firmware und an einer bestimmten Kernel-Version über 6.18.2 oder so. Und von daher gerade der Kernel, wenn es hardware-nah ist, kann immer zu Problemen führen, wenn es da API-Changes gibt.
Ja.
Aber die sind hier auch im normalen Versionsschema dann enthalten, leider.
Ja, genau, das meine ich. Dann macht es halt irgendwie nicht so viel Unterschied.
Ja.
Genau, aber wenn man jetzt firmenintern ist und auch keine Abhängigkeiten nach außen oder sowas hat, dann kann man das verwenden, wenn man es überhaupt machen muss, weil man kann theoretisch auch einfach die Commit-Char nutzen, um zu versionieren, also die man ja eh schon hat.
Ja, also finde ich gut, Punkt. Das Einzige, wo ich halt das Problem sehe, ist bei Anwendungen, die von der Version abhängig sind. Also,
Genau, das ist nicht für jeden Fall was.
Ja.
Und dazu muss man ja auch sagen, viele sagen, Semantic Versioning ist toll, es funktioniert nur nicht, weil das alle ignorieren. Alle in Anführungsstrichen natürlich.
Ja, die Idee dahinter ist gut, aber die Umsetzung ist zum Teil schlecht. Also ich habe auch schon Versionen, in meiner Versionswechseln habe ich auch schon API-Changes gehabt, die mich nahezu umgebracht haben, gerade in Bezug auf irgendwas war in OpenShift, ich komme nicht mehr drauf. In OpenShift gab es auf jeden Fall einen Operator, der eine Minor Version geändert hat und der dann hinterher komplett zerbrochen ist.
Ja, und ich erinnere mich gerade an eine Firma, wo es eine Versionsnummer gab. Ich erfinde mal jetzt ein bisschen was, damit man nicht komplett rausfindet, wer das war. Aber das war irgendwie Version, sagen wir jetzt mal 8.0. Und dann gab es dann aber noch, weil sie sich nicht getraut haben, 8.1 oder 8.2 zu machen, hieß das dann halt oder dahinter ein A oder B gesetzt, weil es da klein aussieht, für neue Features. Und Bugfixes waren dann in Hotfixes drin. Und dann gab es dann irgendwie 8.1b Hotfix 3. Und dann hast du dann irgendwie so 5 Versionen gehabt. Ja. Und irgendwann kam dann für das Hotfix noch ein Hotfix raus. Und dann fragt man so, warum gab es denn für das Hotfix ein Hotfix? Und ich so, ja, da haben wir ein neues Feature eingefügt. Und da war dann Bug drin. Und dann so, warum ist es dann in einem Hotfix drin? So, ja, weil ansonsten installieren sich die Kunden das nicht. Und ich dachte dann so.
Bei Perl war das auch lange so. Viele Leute haben gesagt, es geht mit Perl nicht weiter, weil die Major-Version immer 5 war. Allerdings war es so, 5-Punkt-Ungerade-Version war eine Entwicklerversion und 5-Punkt-Gerade-Version war eine Verteilversion.
Das war doch bei GNOME auch so gewesen.
Und bei den geraden Versionen war es dann so, dass da auch neue Features drin waren.
Ja.
Weil Perl 6 sollte halt dann das Neue werden, was nicht gekommen ist. Wir haben ja dann mit Perl 7 weitergemacht und haben das Neue dann Rakudo genannt, genau.
Ach, Perl 6 ist so Rakudo geworden.
Ja.
Ich wusste, dass da irgendein anderer Name dabei rauskam aus derselben Community, aber ich wusste nicht, dass es noch Perl 7 gab.
Ich glaube, es heißt Rakudo.
Ich weiß es nicht. Ich habe lange kein Perl mehr angefasst.
Ja.
Oder gesehen.
Ja. Raku-Language. Ja, ich meine, das wäre es. Ich weiß es nicht. Lange nichts mehr damit zu tun gehabt. Ich habe Perl sehr gerne gemacht, im Gegensatz zu vielen anderen, die darüber lästern und nie darin programmiert haben.
Ja, ich lästere und habe damit programmieren müssen. Ich dachte das.
Dann ist es educated, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die nie was da reinschreiben müssen und haben sich trotzdem einfach der Lästerei angeschlossen.
Ja. Genau, es gibt halt 1000 Wege, was umzusetzen in Perl und viele machen dann hässlichen Code draus. Oder es ist einfach, schlechten Code zu schreiben, sagen wir so.
Genau, es ist genauso einfach, auch guten Code zu schreiben. Man muss sich halt mehr disziplinieren.
Ja. Ach, es erinnert mich gerade an die Folge, wo wir über A ist besser als B oder ist nicht besser. Und jetzt sind wir hier und sagen so, Perl ist doof. Doch, Perl ist nicht doof.
Ja, Perl hat sehr darunter gelitten, dass es mal diesen Most Obfuscated Perl Contest gab, wo man möglichst verschleiern sollte, was das Programm tut. Und das ist dann wirklich super kryptisch geworden. Das, was eigentlich als Gag unter Programmierern gedacht war, ist dann halt zurückgefallen auf die Programmiersprache, leider.
Ja, ich meine, ein Fall, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, wenn ich mit Perl-Code arbeiten müsste, war, du kannst ja if-Abfragen machen mit if, this, then, that. Klar. Und wenn dann aber Code geschrieben ist, der dann extra möglichst klein geschrieben hat, damit es wirklich wenig Zeilen sind, dann stand da halt in einer Zeile irgendein Statement, also das that quasi, unless irgendwas. Und das ging mir immer nie richtig durch den Kopf, so, weil man ja von hinten anfangen musste, die Zeile zu lesen, um dann zu gucken, ob die erste Hälfte der Zeile relevant ist.
Ja, das lehnt sich halt sehr an die englische Sprache an. Ne? Larry Ball war Linguist und der hat dann einfach gesagt, kauf Brötchen, wenn welche da sind. Dann kannst du eben auch schreiben, by Semmeli, if there are some. Also du kannst das if halt nachgelagert machen.
Ja, yeah, genau.
Wie die natürliche Sprache halt.
Genau, das macht dann halt, wenn du dann komplexere Sachen liest, dann macht es halt nicht unbedingt einfacher.
Ja, genau.
Aber gut, wir wollten eigentlich nicht über Perl reden.
Könnten wir auch mal.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, Klammer zu. Also Calversioning, Calver.
Kann man machen, muss man nicht.
Nö, gibt gute Anwendungsfälle dafür.
Gibt auch
nicht so gute.
Genau.
Wie eigentlich immer.
Genau. Generalisierungen sind auch immer scheiße.
Genau.
Gut, kommen wir zu deinem Shorty.
Genau, alle Generalisierer sind doof. Mein Shorty ist Lack Surface Area. Das ist ein Konzept, von dem ich gelesen habe.
Moment, was für ein Lack?
Der Lack ist ab.
Hast du Lack gesoffen?
Die Glücksoberfläche.
Ja, ach, das Lack mit U.
Look hier. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, dass das Glück passiert, das hängt nicht nur davon ab, dass man wirklich Glück hat, sondern auch davon ab, ob man gesehen wird oder nicht. Also sprich, man sollte möglichst viel produzieren, um dann auch die Chance zu erhöhen, dass man wirklich gefunden wird. Und dann gibt's halt diese Grundformel, die sagt, die deine Glücksoberfläche entspricht dem, was du tust, mal wie viele Menschen davon wissen. Also wenn du einen Vortrag vorbereitest und den auch hältst und es hören nur 3 Leute zu, dann ist die Lack-Surface-Area halt relativ klein. Wenn allerdings hunderte von Leuten zuhören oder sogar tausende oder dein Video dann später im Nachgang, wie beispielsweise bei den Chemnitzer Linux-Tagen, im Nachgang noch angeschaut werden kann, dann erhöhst du halt diese Surface-Area, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dich finden können und dann erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dich ansprechen.
Genau. Das merke ich gerade auch, dass ich eigentlich ja schon, oder dass mich viele Leute auch kennen, durch diesen Podcast zum Beispiel, durch irgendwelche Vorträge, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Aber es wussten halt viele noch nicht, dass ich selbstständig bin, weil sie ja nicht mich komplett verfolgen. So, ne? Weil häufig kennt man ja den einen, der jemanden kennt, der mir jemanden kennt oder sowas. Und Und dann braucht das halt eine Weile, wenn man in die Selbstständigkeit vor allem dann halt geht, bis die Leute das dann wissen, dass man selbstständig ist. Hm. Und das muss man dann halt auch ein bisschen kundtun.
Genau, aber der Punkt, der ja auch eine Rolle spielt, ist, welche Zielgruppe adressiere ich mit dem, was ich mache. Genau. Also wenn wir nur unsere Blase bespielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass auch Leute außerhalb der Blase davon mitbekommen. Also muss man Medien finden, in denen halt auch andere Leute außerhalb unserer Blase zu finden sind. Und genau. Das ist genau der Punkt mit deiner Selbstständigkeit eigentlich an der Stelle.
Ja.
In unserer Blase wissen das doch dann schon einige, aber um dich einzustellen, müssen das halt auch Leute, oder um deine Dienste zu buchen, müssen das halt auch Leute außerhalb unserer Blase wissen.
Genau. Und das hat man dann doch relativ häufig. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an den Fall, wo ich in Sydney am Flughafen erkannt wurde.
Ja. Ja, da häufen sich mittlerweile auch wenn wir nicht die wahnsinnigen Downloadzahlen haben, aber da häufen sich auch die Sachen, dass Leute sagen, deine Stimme kenne ich, dich habe ich schon mal gehört.
Sie wollen nicht sagen, dass du ein hässliches Gesicht hast. Ne?
Mein Gesicht ist nicht hässlich, du bist doof. Das ist viel schlimmer. So. Nein, aber der Punkt ist halt, dass man sich auch die Kanäle genau aussuchen sollte, über die man was publiziert. Bücher schreiben ist natürlich das eine, Podcast machen, Blog schreiben, Artikel schreiben in Magazinen. Das sind so die Sachen, die man so gemeinhin da sieht. Und je mehr man davon macht und je mehr Leute davon wissen, desto höher ist die Chance, dass du von mehr Leuten angesprochen wirst.
Ja.
Dass das glücklich findet, sozusagen.
Ja, und das gibt es ja auch auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also das eine ist halt selbst Vorträge, Talks machen, ja, so in unserem Kontext zu bleiben. Das andere ist natürlich dann auch, kleinere Kunden mal anzunehmen oder zu machen, wenn ich jetzt von meiner Selbstständigkeitsbrille da drauf gucke, weil die mich dann auch eventuell weiterempfehlen. Weil weil damit erweiterst du dann ja auch letztendlich deine Lux-Surface.
Ja. Im weitesten Sinn hat ja auch das, was wir für Open Source machen, im Open-Source-Bereich machen uns zu dem gemacht, wo wir heute stehen, plus minus. Und es hat in jedem Fall zu gut bezahlten Jobs geführt, kann ich sagen. Und einfach, mir ist wichtig, nicht nur machen, sondern auch wissen, welche Zielgruppe man adressiert.
Ja, und auch machen, wenn es Spaß macht und nicht nur wegen, keine Ahnung, des Geldes.
Genau, wenn man wirklich darauf aus ist, große Berühmtheit zu erlangen, muss man halt auch genau auswählen, was man da tut. Ach ja, Beteiligung in Open-Source-Projekten ist natürlich dann auch noch was, wo ich das gerade angeschnitten habe. Also wenn man da auch mal Merge-Requests oder Patch-Pull-Requests macht und einreicht, dann wird man in solchen Projekten halt auch bekannt und vielleicht ergibt sich da dann auch immer die eine oder andere Chance.
Ja.
Und ich wurde auch immer noch auf TaskWarrior angesprochen, auch wenn ich das 6 Jahre lang gar nicht benutzt habe.
Ja. Genau. Ja, ich meine, wir waren ja beide so ein bisschen damals in der Ubuntu-Community aktiv. Wenn auch nicht zur genau gleichen Zeit. Aber das hat mir auch geholfen, dann in den Job bei GitLab reinzukommen. Mit den Sachen, die ich außerhalb aus dem Ubuntu-Kontext gemacht habe. Aber die sind halt sehr überlappend. Und dann kommt halt das eine zu dem anderen.
Ja, und dein Blogschreiben hatte ich zum ersten Buch gebracht.
Ja.
Muss man ja auch sagen.
Ja.
Und da hast du im Prinzip die Artikel, die du in deinem Blog hattest, nur nochmal neu ausformuliert und in ein Buch gepackt.
Genau, die hatte ich primär für Freies Magazin und für meinen Blog quasi geschrieben. Mhm. Pro Linux, kennst du das noch?
Ja.
Da wurden die auch immer veröffentlicht.
Immer noch schade, dass es das nicht mehr gibt, ja.
Ja, oh, ist auch schon ein paar Jährchen, ne? Ist ja schon 10 Jahre her.
Mhm. Ja.
Oder fast. Ich glaube noch nicht ganz, aber es ist schon einige Jahre
her. Es ist schon einige Wochen her, ja.
Genau, und so passiert das dann halt. Ja, ich meine, du kennst vielleicht ja auch den Kelsey Hightower hier oder da.
Mhm. Natürlich.
Der macht ja auch Keynotes bei irgendwelchen großen Events und sonst was und wird hier und da eingeladen und macht effektiv nicht mehr viel anderes. Und ich hatte dann auch mal einen Podcast mit dem angehört und der meinte dann, naja, wodurch ist er bekannt geworden? Er hat halt Dinge in Public halt gelernt und erzählt. Also auf Twitter, glaube ich, war es hauptsächlich. Und dann so, ich lerne hier gerade was Neues, ich schreibe dazu einfach mal Public was. Und das kann dann ja auch verschiedene Formen sein. Und dann kannst du dadurch dann auch ziemlich bekannt werden, wenn du auch einfach Sachen gut erklären kannst. Nicht so wie wir hier.
Nicht so wie wir hier, genau. Aber wir dienen immer, kein Mensch ist nutzlos, der kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Da kann man uns dann ganz, ganz geflissentlich zuzählen, glaube ich.
Ja. Genau.
Prima.
Kommen wir zu einem weiteren Shorty. Bist du eigentlich behindert oder bist du beeinträchtigt, Dirk?
Ja.
Wir hatten neulich eine Diskussion gehabt, wo wir beide mit ein paar anderen noch drin waren. Hm. Und da hatten wir die Diskussion so, bezüglich Behinderung. Und du meintest dann, naja, Menschen sind noch nicht behindert, sie sind beeinträchtigt. Mhm. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt, dass es da Unterschiede gibt, je nach Kontext vor allem. Und das war mir auch gar nicht so bewusst und dir ja auch nicht. Und dann hatte ich dann auch mal nachgelesen, was das jetzt genau ist und wo sich das unterscheidet, weil es ist halt eine große Überlappung, aber es ist nicht unbedingt dasselbe. Und wir gucken jetzt vor allem auch aus dem rechtlichen Blick drauf. Weil dann ja auch in irgendeinem Sozialgesetzbuch irgendwas auch Unterschied gemacht wird, ob man behindert ist oder beeinträchtigt ist.
Ich bringe nur mal eben meinen Satz, den ich auch im Chat gesagt habe, was ich halt glaube, weshalb ich auf Beeinträchtigung bestehe, ist, die Menschen sind beeinträchtigt in dem, was sie tun können, werden aber behindert durch die Leute um sie herum. Deswegen unterscheide ich da zwischen Beeinträchtigung und Behinderung. Und das hat gar nichts mit der rechtlichen Definition zu tun. Das habe ich neu gelernt, genau.
Ja. Genau, und dann hatte ich halt auch nochmal nämlich geguckt, so was heißt denn das jetzt genau? Und wenn man jetzt zum Beispiel die Lebenshilfe anschaut, die sagt dann halt zum Beispiel, die hat dann auch eine Bezeichnung und die haben sich das quasi dann nochmal unterschieden in Menschen mit Unterstützungsbedarf oder auch Menschen mit Unterstützungsbedarf und kognitiver Beeinträchtigung. Was dann halt doch mal ein bisschen anders klingt, weil Beeinträchtigungen können ja kognitiv als auch körperlich sein. Mhm. Bei dir ist es beides. Nein. Ja. Aber da ist es dann natürlich dann auch mal die Frage, so wie fern. Und das ist ja auch irgendwie schon sehr, wenn man jetzt auch auf Autismus zum Beispiel guckt, Autismus-Spektrum dann ja auch. Es gibt Leute, wo man das dann nicht so direkt merkt, und bei einigen, die dann halt quasi ja starke kognitive Beeinträchtigung haben, was das angeht und wie sie im Alltag zurechtkommen oder ob sie alleine zurechtkommen.
Ja.
Und spannend fand ich dann aber eher was Aktion Mensch sagt. Und zwar sowohl erstmal jetzt zur Beeinträchtigung als auch zur Behinderung. Personen haben eine dauerhafte, objektiv fest, zur Beeinträchtigung alleine. Personen haben eine dauerhafte, objektiv feststellbare körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung. Mhm. Bei der Behinderung ist es eine, Personen haben eine dauerhafte, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung. Mhm. Da fehlt das objektiv feststellbare. So, und bei der Beeinträchtigung, weiterhin Aktion Mensch, heißt es dann halt auch nochmal, aus der Beeinträchtigung allein kann nicht abgeleitet werden, ob die Personen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Und bei der Behinderung ist es dann halt so, Einstellung des sozialen Umfelds und Gegebenheiten der Umwelt stellen für diese Person Barrieren dar. Mhm. Durch das Zusammenwirken der Beeinträchtigung und der Barrieren können die Personen nicht gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben.
Ich nehme das an, dass das da so geschrieben steht, deckt sich aber nicht mit dem, wie ich das erlebe.
Ja, das ist sowieso nicht.
Ja, weil es können Leute durch beispielsweise, ich mag jetzt gar nicht eine Behinderung aufzählen, oder Beeinträchtigung aufzählen, die da möglich sind, aber es können Leute durchaus behindert sein oder eine Beeinträchtigung haben und trotzdem gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen.
Genau. Ja.
Also bei der Definition ist es so, dass es erst eine Behinderung ist, wenn die Leute nicht mehr vollumfänglich teilnehmen können. Und da habe ich eine Verstandesbremse. Ich glaube, man kann auch behindert sein und man kann gleichberechtigt teilnehmen.
Ja, genau. Kommt natürlich stark darauf an, was das jetzt
genau
ist. Weil wenn du jetzt querschnittsgelähmt bist, dann kannst du schon relativ gut an vielen Sachen gleichberechtigt teilnehmen. Nicht unbedingt an allem. Aber, aber die Definition war ja vor allem auch eher in die Richtung, was gesetzlich relevant ist. Und dann spielen ja auch so Sachen wie Schwerbehindertengrad und so weiter halt eine Rolle, was bei meinem Vater zum Beispiel der Fall ist. Und Genau, und da machst du halt einen Unterschied, ob man von Behinderung oder von Beeinträchtigung spricht. Ja. Weil bei einer Beeinträchtigung würde es abgelehnt werden, weil passt ja. Und bei der Behinderung wird es dann halt nicht abgelehnt.
Ja. Also der Kollege, der mich darauf hingewiesen hat, dass das einen großen Unterschied macht, der sagte dann auch, er muss darauf drängen, dass es eine Behinderung ist, weil ansonsten würde er keine Hilfe vom Staat bekommen.
Ja.
Genau.
Es ist auch ein bisschen komplizierter. Ich habe es jetzt auch nicht so ganz im Detail. Es ist halt auch, ja, ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, natürlich so, wie groß fasst man den Kreis. Wir verlinken die Seite von Aktion Mensch. Da ist noch so ein Bildchen drauf, wo man dann nochmal sieht, okay, wie baut sich das aufeinander auf quasi und was überlappt mit anderen. So, ne?
Aber es gibt schon, das kann man definitiv sagen, es gibt schon Länder oder Institutionen, in denen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung gleichberechtigter behandelt werden als bei uns in unserem Umfeld. Und mit uns meine ich jetzt auch sowohl Schweiz wie auch Deutschland.
Ja.
Und dabei wäre es gerade in unserem Berufsfeld, wenn man mal an Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung denkt oder körperlicher Behinderung denkt, ich werde jetzt, glaube ich, benutze das gleichzeitig. gerade mit unserer Arbeit am Schreibtisch und mit höhenverstellbaren Schreibtischen und mit Möglichkeit, rollstuhlgerecht das Ganze aufzubauen. Es gibt keinen Grund, jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in IT arbeiten zu lassen.
Ja. Punkt.
Punkt.
Ja, ich war auch mal bei einer Firma. Als Externer, glaube ich. Die Person kannte ich jetzt nicht. Mhm. Aber da gab es einen blinden Datenbankadministratoren oder einen Systemadministratoren. Mhm. Ich habe das auch hinterher irgendwann erst gehört. Und dann dachte ich so, wie liest der eigentlich Logs? Mhm. der muss wahrscheinlich ganz anders arbeiten, als wir es tun. Mhm. Aber wahrscheinlich ist er trotzdem effizienter als wir.
Hast du mal die Gelegenheit gehabt zu hören, in welcher Geschwindigkeit blinde Menschen Texte hören?
Nee.
Ich höre Podcasts auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Ja, ich auch.
Und das geht gut für mich.
Ja.
Bei blinden Menschen kann ich nicht mehr folgen. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Die hören so schnell. Das kriege ich nicht mehr hin.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob das 3-, 4-, 5-fache Geschwindigkeit ist oder so. Das ist echt unfassbar. Und wenn man dann überlegt, in welcher Geschwindigkeit man dann auch Text oder Logs durchscrollen kann, wenn man drauf trainiert ist.
Ja.
Dann macht das eigentlich keinen Unterschied, ob man das als sehbehinderter oder nicht sehbehinderter Mensch macht. Ja.
Ja. Ja, ich dachte jetzt gerade mehr so an Sachen wie, naja, du kannst ja schon sehr, sehr viel filtern, wenn du Logs durchkämmst, was man dann teilweise nicht macht, weil du es ja mit den Augen schnell sehen kannst. Okay, einige Sachen natürlich. Mhm. Aber wenn du dann, klar, gräbst du dann erstmal nach Error und dann gräbst du das nächste und machst halt deutlich kleiner, was Blinde vielleicht viel stärker machen und dann auf irgendwas reinspringen, als das vielleicht bei sehenden Menschen ist. Mhm.
Ich hatte eine Kollegin, die war Rollifahrerin und die hat perfekt mitgearbeitet. Also gab auch keinen Grund, dass sie das nicht tut.
Ja.
Und also gerade in unserer Branche, als ob das irgendwie einen Unterschied macht. Könnte mich aufregen über sowas, wenn das nicht klappt. Ehrlich. Ja, könnte mich aufregen.
Ja, ich erinnere mich an einen Kollegen bei GitLab, mit dem hatte ich jetzt fachlich jetzt nichts direkt zu tun, aber man war halt in denselben Off-Topic-Channels und da habe ich dann später per Zufall eigentlich nur mitbekommen, dass der halt nicht hören kann. Und ich verwende ganz bewusst taubstumm nicht, weil sie sind in der Regel nicht taubstumm. Das sagt man auch so nicht. Und der kann halt nicht hören. Aber ich habe mit dem hier ich und die anderen haben vor allem halt asynchron über Slack, GitLab, Issues und hast du nicht gesehen, kommuniziert. Und ich habe es dann nur gemerkt, weil dann irgendwann Zoom diese Funktion eingeführt hat, dass es halt automatisch generierte Subtitles gibt.
Ja, ja.
Und dann hieß es halt, wir machen das für alle an. Eben wegen für die Leute, die halt Höreinträchtigung haben. Also man muss ja nicht komplett nichts hören, sondern es reicht ja schon, wenn du Schwierigkeiten hast zu folgen, was ja auch neurologisch sein kann. Weil gab es noch wer ein anderes im erweiterten Team. Weil da hatte ich mich auch gefragt, warum will sie unbedingt hier Untertitel haben. Aber da war das was Neurologisches, dass sie halt besser folgen kann, wenn sie es lesen kann. Auch wenn Englisch quasi ihre Muttersprache ist.
Ja, und auch für Nicht-Muttersprachler ist es auch toll, wenn sie es lesen können. Ne?
Das macht's ja, genau.
Macht es ja schon einfacher, genau.
Genau, und dann so, warum nicht? So im schlimmsten Fall ist es die Qualität nicht ganz so gut, aber das wird man dann schon merken.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, bei auf den Chemnitzer Linux-Tagen gab es auch Gebärdendolmetscher, die einige Vorträge begleitet haben.
Ja, dein auch? Nee, oder?
Mein nicht, nein.
Ja.
Leider. Was man allerdings machen, ich möchte immer mal, wollte immer mal Gebärdensprache lernen und ich werde es auch noch lernen, einfach aus Interesse. Und was schwierig ist als hörender Mensch ist, wenn man mit jemandem zu tun hat, der nicht hören kann und man hat einen Gebärdendolmetscher, der mit einem spricht auch noch, also der die Gebärden des nicht hörenden Menschen übernimmt und dann in Sprache bringt, sodass ich dem folgen kann. Wenn ich da mit solchen Leuten spreche, muss ich aufpassen, dass ich nicht den Gebärdendolmetscher angucke, sondern den, der eigentlich mit mir redet.
Ja, stimmt.
Aber wir haben halt die Tendenz, uns der Sprache zuzuwenden und nicht der Person, um die es eigentlich, oder mit der es eigentlich da kommuniziert wird.
Ja.
Der Gebärdendolmetscher ist ja eigentlich nur ein Hilfsmittel, bitte in Anführungsstrichen.
Ja.
Oder vielmehr die Gebärdendolmetscherin oder beide.
Ja. Ja, ich hatte mich neulich mit einer Lehrerin unterhalten länger, die an einer Schule für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen unterrichtet. Und sie macht dann halt vieles in Gebärdensprache. Und was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass es effektiv für sie wie eine Fremdsprache ist. Es ist halt so, als wenn du Französisch sprechen würdest. Weil es halt eine Sprache ist, die man nicht von Anfang an gelernt hat.
Ja,
und was ich halt auch nicht wusste ist, das fand ich auch super spannend, sie meinte dann, dass es für die Eltern halt andersrum ist, dass das Geschriebene halt nicht, also die Eltern der Kinder, die meistens halt auch nicht hören können, oder Beeinträchtigungen haben, dass diese halt auch, dass deren Deutsch, geschriebenes Deutsch halt super schlecht ist, weil die hauptsächlich in Gebärdensprache halt sich unterhalten. Und dann war es halt so, dass sie dann als Lehrerin den Eltern manchmal dann Videonachrichten schickt in Gebärdensprache, weil die Eltern das besser verstehen konnten, als wenn sie da deutsche Sätze hingeschrieben hat. Obwohl das normale deutsche Familien waren.
Ja.
Das war mir völlig neu.
Ja. Und dass es bei Gebärdensprache auch Dialekte gibt.
Ja.
Es gibt keine, also es gibt wohl so eine so gemeinsame Sprache, aber das ist jetzt wirklich Hörensagen. Da habe ich keine Ahnung von. Aber es gibt auch sehr viele Dialekte. Und nicht nur Sprachdialekte, also wirklich Sprachdialekte, ja, muss man wirklich so sagen.
Ja, weil viele Wörter, die gibt es ja nicht unbedingt in jeder Sprache. Also es wird halt ja anders gemacht.
Hat ja auch mit dem Kulturraum zu tun, ne? Also je nachdem, wo du groß geworden bist, benutzt ja bestimmte Floskeln und in dem Moment auch wahrscheinlich verschiedene Gebärden, die halt nicht in anderen Sprachräumen gebräuchlich sind.
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass Angela Merkel, wenn über Merkel gesprochen wird, dann hat man quasi mit dem Zeigefinger quasi den unter dem Mundwinkel so ein bisschen runtergezogen, weil sie da so eine sehr starke sichtbare Falte hat im Gesicht.
Ja, ich dachte, man zeigt die Raute. Die Merkel-Raute.
Irgendwie sowas war das. Ich kann auch sein, dass ich nicht ganz richtig bin, aber sowas in die Richtung, wo man dann halt so Merkmal aus dem Gesicht dann halt nimmt.
Ja.
Von irgendwelchen bekannten Personen.
Ja.
Und bei anderen Personen, wenn es ein random Dirk ist, dann ist das halt irgendwie ein bisschen anders. Aber das weiß ich jetzt auch nicht weiter.
Ja. Aber ich möchte Gebärdensprache noch lernen und ich werde es auch noch lernen.
Wann?
Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob ihr das, also ihr kennt wahrscheinlich den Applaus, bei dem man gebärdet. Und zwar ist das, die beide Hände in die Luft nehmen und quasi winken mit beiden Händen. Das ist Applaus. Applaus. Und das hilft den Hunden auch tatsächlich, wenn man nicht zu laut Applaus macht mit Klatschen und Schreien. Also es hat einen doppelten Nutzen an der Stelle.
Ja. Gut. So viel dazu. Haben wir doch ein bisschen noch abgeschwiffen, geschwoffen.
Ja, das ist auch ganz gut, weil wir ja nicht so viel Thema haben diesmal. Mir ist wieder was zu Bewusstsein gekommen, was ich durch das Lesen eines Artikels gefunden habe, und zwar ist es der Survivorship Bias, also quasi die Voreingenommenheit für der Überlebenden sozusagen. Und zwar ist das dass man sich erfolgreiche Ergebnisse oder Ereignisse anguckt und alle Fehlschläge dabei außer Acht lässt.
Ja.
Das, wo das eigentlich herkommt, ist, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Da sind Flieger beschossen worden und zurück an den Fliegerhort gekommen. Und dann hat man sich die Schussmuster unter den Tragflächen angeguckt und hat festgestellt, wo die meisten Schüsse hingegangen sind. Und die erste Idee war, diese Schussflächen zu verstärken, dass da nicht so viel drauf geschossen wird. Und was man dabei vergessen hat, ist, dass man eigentlich die Sachen schützen müsste, die nicht getroffen wurden. Weil man sieht ja nur die Flugzeuge, die zurückgekommen sind. Man sieht ja nicht die Flugzeuge, die abgeschossen wurden. Also sprich, man, und das ist dieser Survivorship-Bias. Also gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Zum Beispiel, dass man, wenn man einen erfolgreichen Unternehmer sieht, dass man denkt, ein Unternehmertum ist ohne Risiken, weil man gar nicht die ganzen Leute anguckt, die Fehlschläge haben. Zuckerberg hat seine Ausbildung nicht abgeschlossen, also kann man Millionär werden, ohne eine Ausbildung zu haben. Damals sieht man gar nicht, dass das eher eine Ausnahme von der Regel ist und nicht die Regel.
Ja. Generell bei Startups.
Bei Startups. Und um umfassendes Bild zu bekommen, muss man sich halt Menschen mit Ausbildung und ohne Ausbildung angucken und gucken, wer mit Ausbildung Erfolg hatte, wer ohne Ausbildung Erfolg hatte. Und wer mit Ausbildung keinen Erfolg hatte und mit Ausbildung einen Erfolg hatte. Wenn man das so gegenüberstellt, dann sieht man halt, dass mehr Leute mit Ausbildung Erfolg haben als mit Leute ohne Ausbildung. Ja. Und von daher ergibt es schon Sinn, Ausbildung zu machen. Aber Survivorship Bias ist halt einfach, wenn man sich nur die positiven Sachen anguckt, ohne sich die negativen Sachen anzugucken.
Ja, genau, das hast du eigentlich total oft. Und da muss man auch aufpassen. Weil wenn wir sagen, so, und das Bücherschreiben hat sich für uns gelohnt, dann ist es auch Survivorship Bias, weil wir haben es ja geschafft und gemacht und es hat sich für uns gelohnt, aber es kann auch sich überhaupt nicht lohnen, in welcher Form auch immer, für wer auch immer das schreibt.
Es gibt genügend Leute, die Bücher geschrieben haben und keinen Erfolg damit haben.
Zum Beispiel.
ein bisschen Bekanntheit haben wir ja darüber schon bekommen. Die Luck Surface Area haben wir damit ein wenig vergrößert, um es mal so zu sagen. Oder wenn man so Lebensratgeber sich anguckt, erfolgreiche Menschen schreiben Lebensratgeber und die Leute, die nicht erfolgreich sind, die schreiben halt keine Bücher. Also sprich, man hört nur von den Leuten, bei denen bestimmte Dinge funktioniert haben und nicht von den Leuten, bei denen die gleichen Dinge einfach nicht funktioniert haben.
Ja. Kennst du den Podcast The Diary of a CEO?
Nein.
Schon mal von gehört?
Ja.
Genau, also ich habe da jetzt auch nicht so viel von gehört, aber im Endeffekt ist es ja ein Podcast mit über nicht nur CEOs, sondern auch generell erfolgreiche Menschen, TM. Also auch irgendwie wie Michelle Obama oder hast du nicht gesehen, glaube ich. Und ich habe da hier und da mal reingehört bei irgendwelchen Leuten, aber in der Regel war das auch nicht so mein Ding, worauf ich Bock hatte, das ständig zu hören. Aber das ist halt alles, was du so unter erfolgreiche Leute abspeichern würdest. Und theoretisch kannst du von denen sehr, sehr viel lernen, was die alles richtig gemacht haben. Aber ich habe da neulich irgendwie so ein Video gesehen von einem, der dann halt genau diesen Podcast kritisiert hat, eben weil das dich in die falsche Fährte rückt, auch wegen Survivorship Bias, aber halt auch, weil du dann eben nicht das siehst, was die Leute falsch gemacht haben. Oder vielleicht schon auch falsch gemacht haben, dass sie vielleicht auch erzählen, aber was für sie dann halt ins Positive gedrückt wurde, was halt in vielen Fällen dann halt auch nicht unbedingt ins Positive laufen muss.
Ja.
Weil es gibt ja auch so viele Storys von jemandem, der 10-mal hingefallen ist, also irgendwas ausprobiert hat und 10-mal hingefallen ist und beim 11. Mal hat es dann richtig funktioniert. Das funktioniert dann halt bei dem, aber nicht unbedingt bei vielen anderen.
Ja, also ich weiß, Picasso hat tausende von Bildern gemalt, aber nur eine Handvoll sind wirklich bekannt geworden.
Ja.
Oder für Mozart gilt das Gleiche, er hat so wahnsinnig viele Sachen komponiert, aber nicht alle sind halt bekannt geworden. Ich habe noch zwei Beispiele, die man vielleicht schon mal gehört hat, und zwar denken wir immer, dass früher besser gebaut wurde, weil wir Gebäude aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sehen, die immer noch stehen. Wir vergessen, dass die Gebäude aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die nicht mehr stehen, einfach abgerissen wurden und mittlerweile was Neues hingebaut wurde. Auch das ist Survivorship Bias. Nicht alle Gebäude aus dem 20. Jahrhundert haben überlebt, zum Beispiel.
Ja, oder sind Bomben draufgefallen.
Oder, genau. Oder Rauchen ist nicht schädlich, weil Leute über 90 auch rauchen. weil das ist halt dann auch Survivorship Bias. Oder, was ganz am Rande, viel Ausdauersport macht das Herz gesund, aber die Gelenke kaputt. Also ich meine, das ist die Frage, von welcher Seite du guckst.
Ja, genau. Und natürlich dann, was ist schlimmer als das andere und in welcher Form natürlich. Genau.
Na klar, ich will das jetzt gar nicht werten. Aber der Survivorship Bias sagt halt, dass man nur auf eine Seite guckt und die andere außer Acht lässt.
Ja, genau.
Ich habe da noch einen Artikel zugefunden, den habe ich ja auch noch verlinkt, der das eigentlich ganz gut beschreibt.
Ja, genau. Rauchen ist nicht schädlich. Wie war noch der alte Kanzler? Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt, genau. Den hatte ich dabei auch im Kopf, als ich das geschrieben
habe. Ich kenne ihn ja nur aus Erzählungen, von daher.
Ja, der hatte schon ein paar Sachen zu sagen. Der Einzige, der sich auf Nichtrauchersendung rausnehmen konnte zu rauchen, was ziemlich bekloppt ist eigentlich, wenn man es genau sieht.
Das war dann genau. In den 80ern. Nee, wann war das? 80ern, 70ern?
Das ist irgendwann in den 2000ern gestorben, aber in den 70ern war halt Bundeskanzler.
Ja, genau, das meine ich. Mhm.
Oh. Bitte warten Sie, während ich live in der Wikipedia gucke, ob ich
recht habe. Ja, ich muss gerade überlegen, weil Helmut Kohl war da 16 Jahre auch Kanzler und das war ja dann auch bis 98 oder sowas, glaube ich.
Ja.
Das heißt, das müsste ja in den 80ern gewesen sein.
Ja. Ich finde es gerade nicht auf eine
Idee. Egal.
Bundeskanzler, 74 bis 82, also so falsch war ich nicht.
Ja, genau, passt doch.
Ja. 74 bin ich eingeschult worden. mein Führerschein wird dieses Jahr 40, nur dass ich das mal gesagt habe. Okay. Und ich habe überlebt. Und damit hätten wir den Survivorship Bias auch irgendwie abgehakt, genau.
Kommen wir zu unserem Thema. Ja. Was ein Rückblick auf die Chemnitzer Linux-Tage sind. Weil da haben wir auch, glaube ich, einiges gelernt oder auch nicht gelernt.
Ja.
Womit sollen wir anfangen? Mit den Talks, die wir empfehlen können?
Ja, können wir machen.
Genau. Also ich habe mal eine Liste gemacht und ich glaube, deine Liste ist ziemlich genau die gleiche, bis auf eins mehr. Ja. Und ich habe die jetzt sortiert nach den meisten Views auf mediaccc.de.
Da müssen wir es eigentlich umgekehrt machen.
Also das Schlechteste zuerst.
Ja, egal. Muss ja nicht das Schlechteste sein. Ist nur Survivorship Bias. Das ist nur von den meisten gesehen worden. Genau. Nein, also spielt keine Rolle. Ist egal. Machen wir von oben nach unten. Ist gut.
Genau. Das Erste ist nämlich von unserem Freund Jörg. Der Kunde lügt immer und dem Support kann niemand lesen. Von Jörg Kastning, ein Freund von uns. Und ja. Der Titel hat eigentlich schon dafür geführt, dass der Raum überfüllt war.
Ja.
Der Vortrag war sehr gut. Und es geht halt darum, um Kommunikation effektiv zwischen Kunden und Support unter anderem. Mhm. Und das war in dem Sinne halt spannend, weil er halt sowohl die Theorie halt beleuchtet hat, mit dem Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Eine der wenigen Sachen, die ich aus dem Deutschunterricht aus der 11. Klasse in Erinnerung geblieben ist. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da eine 4+ hatte. nein, ich kann mich nicht an alle meine Deutschnoten erinnern, aber das war eine der besseren. Zumindest in der Abiturphase.
Man kann auch mit der schlechten Deutschnote Bücher schreiben.
Das ist immer was Spaß.
Wollen wir jetzt nur eben dazu sagen. Genau.
Und der Titel war gut und das hat für mich auch nochmal gezeigt, einen ordentlichen Titel zu wählen, macht halt schon einiges aus, ob viele Leute auch in den Talk kommen und sich das dann auch anklicken. Ist ja eine Art Clickbait effektiv auch. Natürlich. Nicht negativ gemeint, sondern einfach nur so, wenn du einen ordentlichen Titel setzt, dann kommen die Leute auch.
Der Vortrag von Jörg ist der erfolgreichste der Chemnitzer Linux-Tage auf mediaccc.de.
Genau, das hat, glaube ich, stand jetzt 1600 1600 Kriegsviews, wie auch immer die das da berechnen. Ja. Und der Raum war halt auch nochmal irgendwie die 100, 200 Leute oder so.
Ja, ich habe mir irgendwann mal die Hörsaalzahlgrößen raussuchen lassen, aber ich habe sie auch wieder
verfolgt. Ja, es waren 100, weil ich war im selben Raum. Mhm. Aber sein war ja noch ein bisschen überfüllt und dann waren es, glaube ich, 120, 130 oder so.
Ja, mag sein.
Mhm. Weil sie den Brandschutz nicht beachtet haben. Und das war eine Feuerwehrmann. Genau. Wie fandest du den Talk? Oder hast du noch was zu sagen?
Ich fand den auch gut. Ich würde ein bisschen am Foliendesign noch arbeiten, aber inhaltlich war er super.
Ja.
Also was ich toll fand, war, dass Jörg beide Seiten beleuchtet hat. Also zum einen die Seite dessen, der Support in Anspruch nimmt und dessen, der Support leistet, gezeigt hat. Und ich glaube, das war ist ganz gut. Und wenn man das versteht, dann hilft das auch besser für die Zusammenarbeit. Ich habe Jörg dann auch noch Feedback gegeben und habe dann gesagt, also es ging zum Beispiel darum, dass die Kunden immer von aber Adam und Eva anfangen müssen und alles erklären müssen. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich würde aber auch von meinem Dienstleister erwarten, dass er eine Akte über mich führt und dass ich nicht immer die gleichen Fragen bei jedem Support-Guest beantworten muss.
Ja.
Also, dass zumindest die Umgebung irgendwie irgendwo dokumentiert wird. Das finde ich ganz schade an Support-Organisationen, dass das nicht passiert. Das sparen die ja auch Zeit mit und damit auch Geld.
Ja. Ja, deswegen ist auch rund um die Uhr-Support teilweise nicht so sinnvoll, wenn dann jedes Mal sich für ein neues ein Ticket angucken muss.
Ja.
Und sich dann wieder reingucken und reinlesen muss.
Das stimmt.
Ja. Ja, aber es hilft eigentlich jetzt immer häufig, mehr Kontext zu liefern, warum man etwas macht. Wenn was nicht funktioniert, dann auch zu erklären.
Ja.
Von Seiten jetzt, wenn man jetzt selbst Kunde ist bei jemandem, dass man dann auch schreibt, warum, was hat man jetzt genau getan oder warum hat man das getan? Was möchte man umsetzen?
Ja.
Weil manchmal merkt man auch, dass man komplett auf dem Holzweg ist und das ist da vielleicht ein Bug oder sonst was unschön umgesetzt.
Ja.
Aber es zeigt dann der anderen Person auch nochmal, die das dann bearbeitet. Kann das halt auch andersrum sein, natürlich sein, naja, okay, der hat diese Constraint, der kann nicht drum herum arbeiten. Das heißt, ich kann diese 5 Optionen, die wir da noch haben, die möglicherweise das Problem lösen können, aber hier nicht, weil sie können dieses gar nicht anwenden.
Ja, genau.
Weil es bringt halt nichts, wenn jemand sagt, so, ja, wir machen hier alles mit Ansible. Ja, dann kannst du probier's doch mit Puppet. Ja, schön.
Also Standard früher in Foren gewesen, oder? Ich habe ein Problem mit X und wenigstens die ersten 3 Antworten sind, nimm doch Y.
Genau. Was manchmal auch in Ordnung ist, aber wenn du es nicht weißt, was die Constraints auf beiden Seiten effektiv dann halt auch ist.
Nee, es ist nicht in Ordnung, weil ich erzähle ja von meinem Problem mit X. Wenn ich ein anderes Tool wollte, würde ich sagen, X ist scheiße, ich möchte gerne ein neues Tool haben. Ich möchte ja mein Problem mit X gelöst haben.
Ja, genau. Aber genau deswegen meinte ich dann halt auch eben, es kommt auf den Kontext mit angeben, ob man sagen kann, ich kann das Tool austauschen zum Beispiel. Es ist ein elementares Tool. Allein dieser Satz so, wir machen alles mit dem Tool, dann ist es nochmal was anderes, als ich probiere nur gerade mal was aus und das funktioniert nicht. Dann ist wiederum, probiere Y doch irgendwie besser.
Aber das Ansible versus Puppet ist schon ein relativ gutes Beispiel. Man stellt das Konfigurationsmanagement nicht mal eben um.
Ja, genau. Warum nutzt du kein Kubernetes?
Ja, genau.
Und dann kommt ein, warum nutzt du kein OpenShift? Oder
Rancher.
Ja,
genau. Oder Docker Swarm. Oh, ja, egal. Genau.
Genau. Nächster Talk. Auch ein schöner Titel. Richtig schlecht über Technik schreiben.
Ja.
Das war von, wie hießen die beiden nochmal? Tim Schürmann.
Und Carina.
Carina Schipper-Reuss, genau. Mhm. Das sind, sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Linux-Magazins und Tim Schiermann ist freier Autor, unter anderem fürs Linux-Magazin. Mhm. Und die haben in dem Talk quasi gesagt, was man nicht machen sollte, wenn man über Technik schreibt.
Ja.
Das hat mich ein bisschen an meinen Talk erinnert, den ich vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so gemacht habe, über was man nicht mit Git-Repos tun sollte. Mhm. Nach demselben Konzept halt. Dinge erklärt, was man machen kann, was Kacke ist und wie man es besser macht. Das ist gleich unterhaltsamer.
Ja.
Und lehrreicher. Fand ich auch sehr gut.
Fand ich auch sehr gut, waren noch einige gute Beispiele dabei. Also, Sie haben es, glaube ich, nicht Küchenschlacht, sondern irgendwas mit Küche genannt, halt seinen Artikel mal in einen Satz zusammenzufassen.
Also, genau, dass wenn du wenn du in die Küche gehst, um Kaffee zu trinken und du dann jemanden triffst, dass du dann innerhalb von 2 Sätzen beschreiben sollen musst, können solltest, worum es in dem Artikel geht.
Ja, genau.
Und wenn du es nicht kannst, dann ist das schon schlechte Ausgangsposition für diesen Artikel.
Das ist sowas wie ein Elevator-Pitch, über den haben wir, glaube ich, hier schon mal gesprochen.
Ja.
Aber die haben es irgendwie Küchen irgendwas genannt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Vortrag ist auf jeden Fall sehenswert und es geht nicht nur darum, Artikel zu schreiben oder Bücher zu schreiben, sondern wie man auch Seiteninformationen fürs Wiki gut aufbereitet.
Ja.
Das fand ich noch ganz gut. Küchenzuruf haben sie es genannt.
Ja.
Genau.
Ich meine, so ein paar Beispiele fand ich dann auch Gut, und habe dann auch Fehler, die ich früher mal gemacht habe, die auch mein Lektorat beim ersten Gitbuch nicht erkannt haben. Der Unterschied zwischen Webseite und Website.
Ja.
Die Website mit SITE ist der gesamte Auftritt, zum Beispiel typo.net und alles, was darunter ist.
Inklusive aller Podcasts, genau.
Genau, und die Webseite ist dann eine einzelne Seite, zum Beispiel die / Contact-Seite oder wie auch immer sie bei uns heißt. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch mal die Homepage und das ist dann wirklich nur die Startseite der Website, die eine Webseite ist.
Genau. Ja, und sie haben auch noch ein paar Wörter genannt, die oft durcheinander geworfen werden. Also da war das Beispiel Instance. Also eine Instance im Englischen ist keine Instanz im Deutschen.
Ja.
Genau, ich habe dem Tim dann im Nachgang noch geschrieben, mein Horrorbeispiel ist physisch versus physikalisch.
Oh Gott, ja.
Ja, im Englischen heißt es Physical Server, aber es ist nicht der physikalische Server, sondern ein physischer Server.
Genau,
es geht ja nicht um die... Was man anfassen kann, ist physisch und nicht physikalisch. Der wird nicht beschleunigt, wir gucken uns die Kinetik nicht an oder die Energie, die drin steckt, sondern es ist ein physischer Server.
Ja, genau.
Ah.
Ja, oder ein anderes, ich weiß gar nicht, ob die das Beispiel genannt haben, aber englische Wörter im Deutschen zu verwenden.
Ja.
Weil als ich mein erstes Gitbuch geschrieben habe, dann wollte ich keine deutschen Wörter für Commit, Merge, Branch verwenden. Also als Nomen ist das okay noch halbwegs, aber nicht in Verben zu verpacken.
Ja.
Das ist dann noch, ich habe da etwas committed. Fängst du schon an, so machst du hinten ein T oder machst du ein D? Ja. Konjugierst du das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Oder halt auch so Wörter wie Monitoring. Ich habe das gemonitort. Wurde dann auch so, wie wird das jetzt geschrieben? Und das sieht halt einfach nur komisch aus.
Ja. Was mir im Kopf geblieben ist, ist das Beispiel 16 Zoll Notebooks. Wenn man schreibt 16-Zoll-Notebooks, dann sind damit gemeint mehrere Notebooks mit 16 Zoll Bildschirm.
Ja.
Wenn man schreibt 16 Zoll-Notebooks, dann sind das 16 Notebooks vom Zoll. Oder er schreibt von Grenzschützern. Und wenn man 16 Leerzeichen Zoll Leerzeichen Notebooks schreibt, dann ist das 16 mal 1 Zoll Notebooks. Also ganz Bindestriche sind halt relativ wichtig.
Ja, genau. Das fand ich auch gut, weil du da eigentlich nicht drüber nachdenkst. Ich meine, in dem konkreten Beispiel wird ja aus dem Kontext eigentlich klar, worum es geht. Aber es ist ein schönes plastisches Beispiel, wie man das auch missverstehen kann, gerade wenn es nicht so eindeutig ist.
Ja, und für mich immer noch das tolles Bild ist, ihr kennt das Wort Urinsekten. wenn man das zusammenschreibt, ist es halt Urinsekten.
Ja.
Auf den ersten Blick, genau. Aber Vortrag ist lohnenswert, würde ich euch in jedem Fall ans Herz legen zu gucken. Lohnt sich wirklich.
Da kann man gut was lernen. Ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Neues gelernt, aber das ist... Wenn jemand was dazu wissen will, dann sollte man sich das anhören. Das ist auch immer schön zu wissen.
Ist aber auch sehr unterhaltsam. Also das kann man sich, glaube ich, gut nebenbei mal antun.
Ja. Genau. So, nächster Talk. Und zwar noch ein Freund von uns, der Thorsten. Der Thorsten Franz hat über die digital souveräne Partei, Fragezeichen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit erzählt. Thorsten ist bei den Grünen. Und hat dann ein bisschen was über digitale Souveränität in der Partei halt eben erzählt. Er hat da jetzt bis auf ganz am Anfang nicht viel Werbung für die Grünen oder sowas gemacht. Also es ging wirklich
nur,
wie sie das da machen. Und halt auch ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert, was auch die Probleme sind. Weil man ja irgendwie dann doch, so gerade aus dem Open-Source-Umfeld sind viele Ideologen unterwegs. Und das ist dann teilweise auch nicht ganz realistisch umsetzbar, zumindest von jetzt auf gleich.
Ich glaube, was man da angucken muss, ist, was man für interne Kommunikation und für externe Kommunikation benutzt. Das macht, glaube ich, einen Unterschied.
Ja.
Also wenn man Wähler anspricht, lohnt es sich nicht, die auf Plattformen anzusprechen, wo die sie nicht sind.
Ja.
Da muss man gucken, dass man sie auch da abholt, wo sie sind. Und wenn man interne Sachen macht, dann kann man da auf digital souveräne Lösungen setzen, auch wenn die nicht so verbreitet sind. Ich glaube, das macht man den wirklich großen Unterschied.
Ja, genau, weil es ist schön, dass wir irgendwie Matrix verwenden oder sowas. Aber wenn man damit mit nicht IT-affinen Leuten in Kontakt treten will, dann ist halt das nicht so sinnvoll.
Ja, oder klassisches Beispiel YouTube und PeerTube zum Beispiel.
Ja.
Die Massen suchen auf YouTube nach ihren Videos. Also YouTube ist eine Suchmaschine für Videos, wenn man so will. Die gucken halt nicht bei PeerTube
Ja.
oder Vimeo oder bei anderen Plattformen.
Oder mediaccc.de.
Oder mediaccc.de, genau. Also dazu würde gehören, wenn man das verbreiten möchte, dann muss man halt auch die Plattform bedienen, wo die Massen sind.
Genau, deswegen
Leider
machen wir.
macht das eine rechtsradikale Partei sehr, sehr gut.
Ja, genau, und dann gehört dann auch TikTok dazu.
Da gehört dann auch TikTok dazu und Snapchat.
Und hast du nicht gesehen alles,
Und
ja.
Strickliesel. Ah nee, verkehrter Film.
Ja, oder ein Beispiel, was ich halt spannend fand, ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es in dem Vortrag vorkam, aber das war dann auch so, naja, es wird dann ja teilweise gesagt, ja, wir dürfen X, also Twitter, nicht verlassen, weil da sind die Journalisten und die Journalisten sagen, wir können das nicht verlassen, weil da sind die ganzen Politiker.
Ja. Aber das ist wirklich ein Klassiker, ne? Also man muss ja sagen, dass die Journalisten ja daran interessiert sind zu lesen, was die Partei macht. Die würden wahrscheinlich auch einen RSS-Feed abonnieren. Die würden
Ja.
wahrscheinlich sogar einen gedruckten Newsletter abonnieren.
Ja.
Wohin es gibt keinen Grund, deswegen auf X zu bleiben.
Ja.
Also wenn das da wirklich der Grund ist.
Ja.
Genau.
Genau, kann man sich auch angucken. Genau, ist relativ nüchtern, würde ich sagen.
Ja. Nein, ich fand's auch wirklich gut. Ich habe
Ja.
mit Toddy im Nachgang auch noch ein bisschen drüber gesprochen.
Ja. Kommen wir zum nächsten Vortrag. Da saß du, glaube ich, drin.
Ja, genau. Und das war der schlimmste Vortrag, den ich je gesehen habe.
Nee, der kommt danach.
Freitagnachmittag, Zeit für ein Deployment, das war dein Vortrag.
Echt?
Ja,
Und wie fandest du
furchtbar.
ihn?
Habe ich dir ja schon gesagt, die Slides waren super. Claude Code hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber ich fand, du hast viel zu schnell geredet. Und ich fand viel, zum Teil zu viel Text auf den Slides. Inhaltlich super. Inhaltlich total klasse.
Ja, ich habe ein bisschen, also den Talk habe ich ja zum zweiten Mal gehalten, einmal auf der CLC und jetzt auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und ich habe den Talk nochmal grundlegend umgearbeitet und ich hätte doch ein bisschen kürzen sollen, weil es war dann doch sehr viel.
Ja, vor allem zwischendurch mal Luft holen hätte auch gut getan. Also du warst schon wirklich schnell unterwegs.
Ja, genau.
Also nicht so, hast nicht so langsam gesprochen, wie du hier im Podcast redest. Und du redest hier ja auch nicht wirklich schleichend langsam. Du redest hier halt normal, aber du hast da wirklich viel, viel, viel und schnell geredet. Das ist
Ja.
kannte ich so noch nicht von dir. Habe ich auch in anderen Vorträgen von dir noch nicht so erlebt.
Ja. Ja, ich glaube, zu allem, je später es wurde, desto schneller bin ich dann da nochmal durch.
Aber es waren alles Sachen, also wie gesagt, inhaltlich fand ich den super, waren alles Sachen, die gesagt werden müssen. Wahrscheinlich wenn du eins oder zwei größere Abschnitte rausgenommen hättest, wäre der Talk immer noch sehr, sehr gut gewesen und da hättest du ein bisschen Zeit gehabt.
Ja. Genau, also worum ging es eigentlich? Naja, was ein Problem mit Freitags-Deployments sind und wie man diese auch lösen kann. Weil das war auch der Unterschied zu dem, was ich bei der CLC-Konferenz da in Mannheim gemacht hatte. Da habe ich hauptsächlich die Probleme benannt, aber keine Lösungen. Und dadurch, dass es hier auch bei der CLT auch mehr so Endanwender sind quasi, oder jetzt keine, nicht so viele, ja, sage ich jetzt mal, Manager oder mit Führungsverantwortung, habe ich dann da den Fokus auch mehr gesagt, okay, was kannst du jetzt konkret verändern, wenn du das unterste Mensch in der Kette da bist?
Das fand ich übrigens richtig gut. Du musst kein Leiter sein oder keine Sonderrolle haben im Unternehmen. Du kannst das auch als normaler Angestellter tun.
Ja, und da gibt es auch viele Sachen, die man machen kann. Und wenn das dann immer noch Kacke ist, dann such dir einen neuen Job.
Nee, das hat mir wirklich richtig gut gefallen, dass es halt nicht nur das war, worauf man warten muss, dass das von oben passiert, sondern dass das halt von unten passieren kann.
Ja. Und ja, es ist dann halt anstrengender, wenn es von unten kommen muss, ne?
Ja, sehr. Man kann man hier nicht nur jammern.
Genau. Wie ging dein Spruch nochmal? Nicht dein Spruch, sondern der Spruch von, weiß ich nicht, verändere was? Nee, warte. Meckere nicht, aber, sondern tu was dagegen, oder geh
Ach so,
woanders
ich
hin.
weiß, machen ist, wir wollen nur krasser, meinst du das?
Nee, ich meine das mit, du bist kein Baum, du kannst dich bewegen.
Ja, genau. Wenn es dir nicht passt, da wo du bist, dann geh woanders hin, du bist kein Baum.
Ja, genau, das meinte ich. So. Genau. Ja, witzig fand ich, du meintest ja auch schon, die Slides fandest du optisch schön. Ja, das war ja das, was ich war das die letzte Folge? Mit Cloud Code erwähnt hatte. Und witzig fand ich auch, ich hatte ein DevOps-T-Shirt an in lila. Und mir kam dann hinter einer zu und meinte dann so, dass er es schön fand, dass das T-Shirt, also er fand das T-Shirt schön und meinte, dass er es schön fand, dass das zum Farbschema des Slides gepasst hat. Und ich so, ich habe es gar nicht gemerkt, das war wirklich nur Zufall.
Ja.
Nein, aber.
Ja, fand ich gut.
Ja, genau. Dann war ich ja noch einem Vortrag, in dem warst du zufällig auch, von der Idee zum Fachbuch.
Ja. Da standen wir beide auf unterschiedlichen Seiten der Veranstaltung.
Genau, wir haben uns gegenseitig in den Talk gelistet. Man hört meine Kommentare, ich habe extra nochmal reingehört.
Ja, echt?
Ja, yeah, man hört es.
Also es hat sich auch gut ergänzt an der Stelle. Ja. Das war ja auch lange trainiert.
Genau, worüber hast du erzählt?
Ja, ich habe erzählt, was man tun muss, wenn man seine Idee als gedrucktes Buch im Regal stehen haben möchte. Ich habe den gleichen Vortrag mal vor 12 Jahren gehalten. Und habe gedacht, dass es mal Zeit für ein Update wäre und habe mal damit reingenommen, wie AI heute eine Rolle spielt, wenn man so ein Buch schreibt, oder KI eine Rolle spielt, wenn man ein Buch schreibt. Und ja, ich habe dazu auch verschiedene Verlage gefragt und ich habe verschiedene Autoren gefragt, ob sie mir was mitgeben wollen für die Hörer. Und einheitlich war die Meinung, also man sollte sich von der KI das Buch nicht schreiben lassen. Man sollte seine eigene Sprache verwenden, weil es authentischer ist natürlich und weil es dann nicht im Einheitsbrei untergeht. Und AI wäre ganz gut, um Konsistenzchecks zu machen und Grammatikchecks zu machen und Sprachchecks zu machen, aber nicht gut, um das Buch selber schreiben zu lassen.
Ja, genau. Das habe ich bei meinem Talk ja auch gemacht, dass ich dann halt gefragt habe, was fehlt hier noch und sonst was. Und ja, was passiert daraus? Der Talk wird zu lang.
Ja, aber da kann man sich eben auch bei der Struktur helfen lassen und auch sagen, vielleicht muss man auch sehr, sehr viel, viel genauer dem LLM sagen, was man da möchte. Ja. Aber man sollte es mit eigenen Worten formulieren, weil man selber hier vorne steht und nicht die AI. Sonst kann man es auch vorlesen lassen.
Ja, genau.
Ich habe gutes Feedback bekommen, sowohl von Autoren wie auch von Verlagen, wie auch von Teilnehmern. Von daher
von Verlagen war ganz auch.
War gut, ja.
Von wem denn?
Also ich habe einen von Springer Verlag gehört, der das Ganze. Ich habe natürlich an die Leute, die unterstützt haben, habe ich geschickt, dass das Video jetzt fertig ist und im Netz steht. Von denen habe ich Rückmeldungen bekommen. Naja. Das ist okay. Von immer noch Asche auf mein Haupt, dass ich den Namen Ullenboom falsch geschrieben habe. Der Christian hat auch was dazu gesagt. Der war auch im Livestream, den habe ich mehrfach angesprochen. Und ja.
Genau, du hast mich ja auch angesprochen, oder ich war ja auch Teil der Slides.
Du warst auch Teil der Slides, ja, genau, du hast ja auch was rückgemeldet. Nee, war eine runde Sache, muss ich sagen.
Ja, ich fand's gut, ich fand deine Idee gut, dass du nicht nur deine eigene Sicht reingebracht hast, sondern ein paar Zitate mit reingebracht hast. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, das wäre noch ein bisschen praktischer gewesen, wenn du irgendwie das Buch oder ein Gesicht oder sonst was noch mit auf die Slides gepackt hättest, damit man ein bisschen besser verstehen kann, so, ah, das ist der, weil ja. Meistens kennt man dann doch nicht die Namen der Autoren, aber weil du hast ja gerade Christian Ullenboom genannt, den meisten wird denen nichts sagen, aber wenn wir jetzt sagen, dass der Autor von Java ist auch eine Insel, dann werden viele denken, ah, das Buch.
Ich hab mir Gedanken darüber gemacht, aber als ich so weit war, dass ich das hätte machen können, wäre die Zeit so knapp gewesen, von allen Verlagen das okay zu holen, ob ich das Bild auch wirklich reinbringen darf.
Wieso solltest du es nicht reinbringen?
Ich hätte immer nachgefragt, grundsätzlich.
Also bei Fotos?
Also ich hatte ja auch eine Dame, die geantwortet hat aus dem Hansa Verlag. Die wollte zum Beispiel auch nicht namentlich genannt werden.
Ja, genau, das ist ja okay.
Aber ich hätte mir von den, also ich hätte mir das okay holen müssen, dass ich die Bilder hätte verwenden dürfen.
Ja, also welche Bilder meinst du jetzt? Gesichter oder
Fotos?
Ja, okay, das ist klar. Ja,
Bücher,
und Bücher. Sind eh public, die stehen ja im Regal. Aber die, Fotos. Verstehe ich schon, ja.
Ja, aber vielleicht will ein Verlag mit den Aussagen, die ich da treffe, nicht in Zusammenhang gebracht werden. Von daher, das ist dann immer schwierig. Also ich habe auch schon von Verlagen gehört, die wollen die Folien dann erst sehen, bevor sie das okay geben, dass ein Bild benutzt wird. Das wollte ich nicht.
Ja, okay.
Vielleicht war es auch ein bisschen zu vorsichtig. Ist auch egal, es spielt ja eigentlich keine Runde. Ja, genau. Ich habe außer den Vorträgen nur einen anderen noch gehört, und das ist Zahlen, Daten und Fakten zur Nutzung von Open Source Software in Deutschland. Da waren einige interessante Dinge drin. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass die viele Firmen sagen, dass sie keine kompetenten Mitarbeiter aus dem Bereich Open Source finden. Und die Firmen, die das sagen, die sind auch nie auf solchen Open Source Konferenzen anzutreffen. Vielleicht sollten sie da mal schauen, dass sie sich die Leute von solchen Veranstaltungen rekrutieren. Das fand ich noch ganz spannend. Kann man sich angucken? Ob man sich das Video angucken muss, weiß ich nicht, aber die Folien sollte man sich in jedem Fall anschauen. Ich glaube, das lohnt sich.
Ja. Genau, unabhängig von den Talks. Es gibt auch noch zig andere Talks, die ich nicht angeguckt habe.
Ja, ich habe auch irgendwie 20 noch auf der Watchlist, die werde ich sowieso nicht alle gucken. Ich tue mich sehr schwer, im Nachgang Videos von Veranstaltungen zu gucken. Ja.
Genau. Ja, spannend fand ich auch, 50% der Einreichungen mussten abgelehnt werden.
Ja.
Wo wir auch sagen müssen, ich habe ja auch 3 eingereicht oder so.
Ja.
Oder also 2 alleine und 1 mit dir und Jörg.
Ja.
Und ich glaube, die anderen haben auch alle mehr als 1 eingereicht, die wir so kennen.
Ich habe 4 oder 5 eingereicht und da gab es ein Missverständnis, sonst hätten sie noch einen weiteren von uns genommen. Aber ja, egal, sei es drum. Ich finde das erstmal toll, dass es so viele Einreichungen gab.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, wir hatten 6 parallele Tracks, die komplett voll waren.
Ja.
Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie, das werde ich vielleicht auch nochmal als Feedback zurückschreiben, es sind einige Vorträge ausgefallen und die Slots sind leer geblieben. Vielleicht hätte man einfach mit einer Warteliste das Ganze noch füllen können.
Hatten sie ja teilweise. Die hatten oben stehen auf der auf der Programmseite. Statt diesen Talk findet in dem Raum dieser Talk statt, der vorher gar nicht in dem Programm drin stand.
Okay, das ist mir nicht bewusst gewesen, dass das tatsächlich passiert.
Aber die meisten haben auch eher das Problem, dass keine fertigen Talks da sind. Also da gab es einige, die da standen, nicht komplett voll, aber und manche machen die auch extra so, um es ein bisschen zu splitten, dass die Leute auch essen gehen können oder sowas.
Ja, ich sehe nur 2 Slots, ja, ist okay, du hast recht, ich sehe nur 2 Slots, die trotzdem leer geblieben sind.
Ja.
Aber es sind irgendwie 10 Vorträge abgesagt worden.
Ja.
Genau. Einige sind Verlegte dabei. Ja.
Genau. Ja, es war extremst voll. Vor allem der Samstag.
Nur der Samstag, ja.
Der Sonntag war nicht mehr ganz so extrem voll. Immer noch voll, aber nicht extrem voll. Mhm. Ich war auch in irgendeinem Talk, wo ich rein wollte. Ich glaube, es ging irgendwas um Container. Und dann gehe ich da irgendwie ein paar Minuten vorher rein. Guck, es ist komplett voll. Die Seiten sind auch alle auf dem Boden noch sitzen, Leute. Und dann, okay, ich gehe wieder raus.
Ja, fast wie auch bei FOSDEM.
Ja, genau. Ja. Weil in mein Talk war auch soweit voll. Aber da war jetzt nicht überfüllt. Deiner war noch nicht ganz so voll, aber das
3/4 vielleicht, ja.
Genau, also gut gefüllt quasi. Aber kein Raum war irgendwie immer leer oder sowas, glaube ich. Die meisten waren schon irgendwie voll.
Es zeigt sich ja, dass Interesse da ist und dass auch Interesse von Leuten gibt, Vorträge zu halten, was ich beides super gut finde.
Ja.
Und dass man mittlerweile auch mal wieder neue Gesichter sieht, das finde ich auch super.
Ja.
Und ja, dass wir so wenige Vorträge gesehen haben, liegt halt daran, dass wir uns zu viel gequatscht haben.
Ja, aber genau deswegen bin ich auch da.
Deswegen bin ich auch da, ja, genau.
Deswegen bin ich vor allem da.
Ich nicht nur, weil ich bin vom Lerntyp halt jemand, der durch Lesen lernt oder durch Sitzen in Klassenräumen, also in solchen Vorträgen. Ich lerne unglaublich schlecht durch Videos gucken. Also ich bin auch da, um die Vorträge zu sehen. Das Quatschen mache ich normalerweise danach.
Ja.
Und diesmal habe ich das Quatschen auch währenddessen viel gemacht, was aber auch sehr schön war. Also ich vermisse jetzt nicht, in irgendeinem Vortrag nicht gewesen zu sein.
Ja, bei mir ist halt so, naja, ob ich jetzt in den Vorträgen bin oder nicht. Das ist meistens, die wir genannt haben, ich kannte quasi alle vorher, außer die Leute von richtig schlecht über Technik schreiben. Ich kenne den Jörg, ich kenne den Thorsten gut, ich kannte mich gut, ich kenne dich gut. Ja. Das war dann nur so, ja, ich gehe zu meinen Freunden in den Talks und die gefallen mir dann zufällig auch.
Ja, die Fehlersuche mit Curl hätte ich mir gerne noch angeguckt von Stöps, aber das hat leider nicht gepasst, ist aber auch auf meiner Videoliste,
die du dir nicht angucken möchte.
Ja, ich muss mal schauen, das muss ich irgendwie mal langsam gebacken bekommen. Ist ja langweilig. Ja.
Also. Genau, also nee, also bei mir ist wirklich vor allem Leute wieder zu sehen, weil es dann ja doch eher die, weil wir sehen uns ja, okay, wir sehen uns ein bisschen häufiger, weil ich ja häufiger in der Schweiz bin, aber in der Konstellation sehen wir uns dann ja doch, okay, sich viele Leute halt zweimal im Jahr und das ist dann halt Froscon und Chemnitzer Linux-Tage. Und was? Ja.
Mach nur.
Nee, ich wollte einen anderen Gedanken fahren.
Ich hatte auch noch einen anderen Gedanken. Du kannst gerne zuerst deinen anderen Gedanken bringen.
Das Ding, woran ich gerade noch gedacht habe, es gibt natürlich auch Vorträge, die ich kacke fand. Ich glaube, in dem einen oder anderen saß er auch drin, weil die einfach schlecht vorgetragen worden sind. Ich finde gut, dass sich Leute. Lass mich anders formulieren. Ich habe ja nichts gegen Leute, die zum ersten Mal vortragen. Aber.
Aber.
Ich kann nur empfehlen, dass, ja, was können wir empfehlen für Leute, die zum ersten Mal was vortragen? Also auf jeden Fall erstmal überlegen, wie eine Art Storytelling mit in den Talk mit reinzubauen. Irgendeine Story, die man erzählt, Probleme, die man löst und nicht runterrattern von irgendwelchen, ja, das geht auch und das geht auch. Das Beispiel mit richtig schlecht über Technik schreiben, finde ich ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Effektiv war es eine Liste von Fehlern, die man machen kann. Das hättest du richtig langweilig vortragen können. Oder du machst halt eine Liste mit, das ist das Negativbeispiel, so macht man es richtig. Und dann halt mit netten Anekdoten voranbringen.
Ja.
Und wenn du dann aber, keine Ahnung, ich war mal bei irgendeinem Talk vor ein paar Jahren, ich war es Froscon und da hast du nicht gesehen, ich glaube, das war über Renovate und da wurden dann halt die einzelnen Parameter runtergerattert.
Ja.
Und ich bin eingeschlafen und habe nichts behalten. Und dann lieber halt zu erzählen, was sind für Probleme, die gelöst werden und wie geht das jetzt mit diesem Parameter?
In so einem Vortrag war ich auch und da muss ich ganz ehrlich sagen, mich interessiert es nicht, einen Vortrag zu sehen, wenn ich an irgendeiner Stelle eine Konfiguration ändere, dass sich an einer anderen Stelle was tut.
Ja.
Und wenn ich eine zweite Sache in der gleichen Konfiguration ändere, dass sich dann noch was anderes tut. Das,
ja, genau.
Das fand ich nicht so sexy, da bin ich tatsächlich auch rausgegangen. Ich sag bewusst den Titel nicht.
Ja, ist außerdem auch drin.
Ja, und aber auch die Kollegen vom Linux-Magazin oder Kolleginnen und Kollegen vom Linux-Magazin, die haben ja gesagt, man soll sich wirklich eine Story einfallen lassen. Und ich habe dann gesagt, ich habe keine Story. Und da hat der Tim mir gesagt, doch, du hast eine Story. Du erzählst halt im Fluss von einfach gehst du in Richtung schwer und auch das kann eine Story sein.
Ja.
Und scheine ich ja dann doch an irgendeiner Stelle was richtig gemacht zu haben. Bin gelobt worden für das Zitieren. mit den, also wo ich die Zitate der Leute, die was dazu beigetragen haben, gebracht habe, dass man das so genauso macht mit dem Namen drunter. Aber Story ist wichtig. Aber trotz alledem, auch wenn die Story wichtig ist auch sich zu trauen. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde.
Ich will auch nicht, mein erster Talk war auch scheiße. Nicht nur der erste.
Ja, du hast die Steilvorlage schon gebracht.
Nein, tatsächlich, weil so, du brauchst ja ein paar Vorträge, bis sich das erledigt hat. Und was eine gute Möglichkeit ist, das zu üben, sind Meetups. Das gibt zumindest in größeren Städten Meetups. Und da kann man mit den Leuten halt auch reden und gucken, ob man da mal einfach mal, um zur Übung was reinzukommen. Da sind dann halt vielleicht 10, 20 Leute und nicht 100, 200. Und das wird dann halt auch nicht aufgezeichnet, was manchmal auch ganz schön ist beim ersten Mal. Und dadurch kannst du halt schon was üben.
Ja, ich kann einen Vortrag empfehlen von Damien Conway, der ist in der Perl-Community relativ aktiv. Jetzt haben wir schon wieder das Beispiel Perl, tut mir leid. der einen Vortrag darüber gehalten hat, Instant Better Presentations, den ich sehr ans Herz legen kann, den gibt's bei YouTube, den suche ich euch noch raus. Der hat auch noch ein paar Tipps. Also zum Beispiel, dass man nur maximal so 5 Topics auf eine Folie bringt und nicht mehr solche Sachen.
Ja.
Dafür habe ich ein Erstlingswerk von einer Vortragenden auf der Froscon gehört. Der war wunderbar und die war super nervös. Da ging es um Trusted Computing, also diese Trusted Platform Module, TPM-Nutzung unter Linux.
Ja.
Den fand ich toll. Die hat es richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und man hat hier die Nervosität angemerkt, aber die hat es wirklich gut gemacht, muss ich sagen.
Ja. Genau, ansonsten hilft es auch mit, vorher nochmal irgendwen das selbst vorzutragen.
Ja, oder sich selber oder dem Hund. Tatsächlich, man muss es einfach nur mal sprechen.
Ja, das sollte man auf jeden Fall machen.
Ja.
Das versuche ich auch jedes Mal zu machen. Mhm. Das habe ich diesmal nicht ganz so gemacht und das hat man dann gemerkt, weil sonst hätte ich gemerkt, dass es so lang ist.
Mhm.
Und du musst es ja auch nicht laut vortragen, aber es kann ja schon einmal wirklich alles einen Timer setzen und durchgehen. Was würdest du jetzt erzählen, auch was nicht auf den Slides drin ist? Und
ich würde es auch nicht laut machen, aber ich würde es zumindest flüstern.
Ja, yeah, also, genau so. So.
Also gesprochene Sprache ist langsamer als gelesen.
Genau, genau, so geflüstert.
Oder gemurmelt.
Gedacht, so wie du es halt vortragen würdest, nur nicht unbedingt laut aussprechen, wenn man es komisch findet.
Ja.
Aber auch sowas kann man ja theoretisch aufnehmen und Freunden schicken oder sowas oder Kollegen schicken.
Ja.
Und dann sagen sie, was sagst du dazu? Was kann ich noch verbessern, wenn man das das erste Mal macht? Aber ja.
Ja, was nehme ich noch mit von der Veranstaltung? Ich hatte einen richtigen Kater, als ich wieder nach Hause gekommen bin, so einen Veranstaltungskater. Ich habe Probleme gehabt, wieder in den normalen Alltag zurechtzufinden. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, die Veranstaltung oder zumindest mit den Leuten da, ja auch mit dir, wäre der normale Alltag, dass man so immer Zugriff aufeinander hat und mit Sachen miteinander diskutieren kann. Das hat schon eine andere Qualität, mit Leuten mit einem ähnlichen Mindset zu diskutieren. Also der Kater hat mich dieses Mal echt kalt erwischt, das hatte ich so.
Ohne Alkohol.
Ohne Alkohol.
Wir machen trotzdem süchtig.
Ja, und die Restaurant war nicht ganz so gelungen, um es vorsichtig zu formulieren.
Wie lange haben wir auf, wir waren bei irgendeinem Griechen und wie lange haben wir auf das Essen gewartet?
1,5 Stunden?
Nee, ich glaube, das waren mehr, das waren fast 2.
Oder 2 Stunden. Dafür haben wir dann, als der Jörg dann in die Küche gegangen ist, haben wir dann Vorspeise und Hauptgericht auf einmal bekommen.
Ja, also wir haben, ich glaube, wir waren um 7:15 oder so da. Hm. Und ich glaube, und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde gebraucht, bis überhaupt wir Getränke bestellen konnten.
Korrekt. Also wir waren 7 da, wir haben 7 den Tisch gehabt, genau.
Und dann hat es nochmal irgendwie 1,5 Stunden oder so gedauert und dann haben sie aber noch Uso oder sowas vorbeigebracht.
Ja.
Statt aber das, und dann kam Vorspeise und Hauptgericht gleichzeitig. Und,
ja. Aber auch nur, weil Jörg nachgefragt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben vergessen, für wen denn für
mich das ist. Ist das Korrelation oder Kausalität? Wäre es auch
keine
gekommen,
Ahnung,
wenn er nicht nachgefragt ist?
Das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen.
Aber ja, es war wirklich sehr. Und dann haben wir dann erst die Bewertung auf Google geguckt und dann gemerkt, es ist normal bei denen.
Ja, leider. Und wir haben das nur gemacht, weil ich in der Schweiz kaum Griechen habe, weil ich mal wieder griechisch essen gehen wollte. Das ist meine Schuld. Ich gebe es zu.
Ja. Genau. Aber ja, das ist dann irgendwie dann auch wieder spannend. Aber das Essen hat sehr gut geschmeckt.
Das fand ich auch. Ja, mir hat es auch gut geschmeckt.
Aber dadurch, dass die Experience da so beschissen war, hat es wieder nicht gut geschmeckt.
Das User-Interface war irgendwie überarbeitbar.
User-Experience.
User-Experience, ja.
Ja.
Das Interface auch, das ist immer an uns vorbeigelaufen.
Stimmt. Genau. Und hat den Uso hinter uns fallen lassen.
Hast du noch irgendwas gelernt?
Habe ich noch was gelernt? Ich glaube nicht so, aber warst du noch an irgendwelchen Ständen? Oder was hältst du von den Ständen generell?
Ich bin an vielen Ständen vorbeigelaufen, mehrfach. Ich habe aber, an keinem Halt gemacht. Ich fand den Stand vom Linux-Magazin, der hat ja die perfekte Position gehabt, direkt vor der großen Treppe.
Ja.
Und ich habe gehört, dass hier irgendwie 2.500 Hefte losgeworden sind auf der Veranstaltung.
Ja, das ist billiger als Altpapier.
Nö, Altpapier ist schon günstiger. Aber ich fand das ganz, habe mich an keinem Stand wirklich lange aufgehalten, ehrlich.
Ja.
Es gab einen Stand, den ich mir gerne angeguckt hätte, Osrox, weil ich mit denen über einen Matrix-Server sprechen wollte und habe es dann irgendwie doch nicht gemacht.
Ja, ich habe mir den Unishop angeguckt, weil es da Bücher gibt und dein Ladenhüter war dabei, meinst du nicht?
Ja, aber am Ende der Veranstaltung war der auch nicht mehr da, der Ladenhüter.
Wahrscheinlich hatte jemand Mitleid, weil du erwähnt hattest, dass es ein
Buch zu
kaufen gibt und meinst nicht.
Also wenn du in meinen Rucksack geguckt hättest, anderes Thema.
Genau. Aber hast du neue Leute kennengelernt?
Ja, habe ich.
Ich habe ein paar Hörer von uns kennengelernt. Oder wir, glaube ich, auch.
Ja.
Und der eine hat schon ganz gesagt, so, ich muss eigentlich mal in euren Matrix-Chat kommen.
Ja.
Und dann so, ja, Ben, das solltest du, wenn du das jetzt hörst.
Ja, und ein Kollegen aus Wien haben wir noch getroffen, der dann hinter zum Mittagessen noch zu uns gekommen ist, was sehr nett war.
Genau.
War der aus Wien? Zumindest war er aus Österreich.
Ja, genau.
Das war noch total nett, finde ich. Überhaupt ist es nett, die Leute wieder zu sehen.
Ja, in deinen oder nach deinem Vortrag hatte ich auch mit zwei Leuten gequatscht. Also das war der Ben und der Falk, glaube ich, waren das.
Ja.
Und ja. Und ich hab sehr lange gefragt, so, warum sie uns hören, aber das konnten sie uns auch nicht so richtig sagen.
Wenn wir schon nicht wissen, was wir machen, warum sollten die denn wissen, warum sie uns hören?
Ja. Nee, aber der eine meinte auch so, naja, weil es halt nicht nur um Technik geht, sondern auch wie um mal was anderes reden. Irgendwie, ob wir beeinträchtigt oder behindert sind.
Ich hab ein gutes Feedback bekommen, generell zu der Veranstaltung von jemandem, der nicht aus dem technischen Bereich kommt. Die Kollegin hat nur ihren Mann begleitet auf die Veranstaltung. Die hat gesagt, dass relativ viele Themen dabei waren, die sie auch interessiert haben, die auch nicht technisch waren. Sie war überrascht, wie viele nicht technische Themen auf der Veranstaltung waren.
Ich habe es gar nicht so genau beachtet.
Ja, mein Vortrag von der Idee zum Fachbuch ist ja kein technisches Thema.
Ja, genau.
Richtig schlecht über technisch schreiben ist auch kein technisches Thema.
Ja.
Statistikauswertung, OSS-Nutzung in Deutschland ist auch kein technisches Thema. Das ist ein Kulturthema.
Ja.
Oder das mit
der digitale souveräne Partei auch kein. Ja.
Genau. Grenzwertig.
Aber kann sich da reinsetzen, ohne keine Ahnung zu wissen, was LDAP ist. Ja.
Das mit den Fotos, mit den Buttons, das war auch kein technisches Thema. Es waren doch einige nicht technische Themen dabei.
Ja. Ich meine, mein Thema mit Freitagnachmittags ist so halb Technik, halb kulturell.
Ja, primär wäre es ein kulturelles Thema. Ja, ja. Aber ja, es hat natürlich einen technischen Hintergrund.
Ja, genau. Gut.
Gut.
Wir sehen uns dann ja wieder auf der Frostcon. Der CFP ist offen.
Ja, habe ich schon was eingereicht.
Streber. Ich muss noch.
Ja, Silvia wird auch was einreichen.
Uiuiuiui. Was sagt sie? Was macht sie? Was will sie machen?
Das lass dich überraschen. Erstmal muss der Vortrag genommen werden.
Über Java-Migrationen?
Na, was Open-Source-Nutzung mit Lerntheorie zu tun hat. Das ist, glaube ich, mal ganz spannend. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz.
Okay.
Ist ja Hundeverhaltensberaterin. Vieles aus dem Hundetraining kann man natürlich auf Menschen adaptieren. Ich wollte ja erst so einen Hexe-Hacker haben, dass sie mal sagt, wie sie mich erzieht, dass ich die Dinge tue, die sie von mir möchte. Aber sie wird dann, glaube ich, eher was hat gesagt. Gedanklich hat sie den schon fertig. Jetzt muss er nur noch genommen werden. Und wir müssen überlegen, wo wir eine Ferienwohnung finden, wo wir mit zwei Hunden unterkommen. Von daher, das wird auch nochmal spannend. Da muss dann halt einer immer draußen bleiben. Hoffen wir mal, dass das Wetter gut ist.
Ja. Gut. Kommen wir zu dem Tooltip.
Ich habe einen Tooltip aus dem Binärgewitter-Podcast übernommen. Grüße. Und zwar geht es um das SBB, TUI. SBB sind die Schweizer Bahn und TUI ist ein Text-User-Interface. Damit kann man auf der Kommandozeile mit der Go-Applikation Fahrplanverbindungen suchen.
Ui.
Wirklich klasse gemacht.
Ja.
Muss sagen, wirklich klasse gemacht. Wenn es das als DB-TUI gäbe, das wäre auch noch cool.
Ja.
Mir gefällt es richtig gut. Ich brauch das so. Ich habe ja auf meinem Dienstnotebook ein WSL, ein Windows Subsystem von Linux. Und wenn ich da mal nach der Bahn gucken muss, wann die Bahn fährt, mache ich das natürlich lieber auf der Kommandozeile, als dass ich mich auf der Webseite durchklicke. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja, ist auch relativ neu, sehe ich gerade.
Ja, und ist sogar richtig gut. Vielleicht. Aber ist nicht auf meinen Mist gewachsen, habe ich halt im Binärgewitter-Podcast gehört. Link auch dazu in den Sendungsnotizen.
Genau, von einem Menschen aus Lausanne oder so.
Die Menschen sind nicht schlecht, zumindest nicht automatisch.
Genau. Ja, aber es ist halt SBB, man kann nichts anfangen.
Ja, aber wenn man auf die GitHub-Seite guckt, da ist so ein Animated GIF drauf, das ist schon ganz interessant eigentlich.
Ja, gut.
Gut.
Dann kommen wir mal zu meinem Tooltip. Und zwar ist das, kann man das erreichen unter it-tools.tech. Und zwar gibt es da ganz viele kleine Tools, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt mal, womit die du beim täglichen Arbeiten als ITler gebrauchen könntest. Mhm. Das ist jetzt halt, kannst du im Webbrowser nutzen, das kannst du aber auch selbst hosten. Viele Sachen gibt es als Kommandozeilentools sowieso. Mhm. Wie ein Passwortgenerator, ein UUID-Generator, irgendwas zu hashen, irgendeinen Token generieren, irgendeine PDF-Signatur zu checken, irgendwelche Farben zu konvertieren.
Holla.
JSON zu XML, XML zu JSON, Trommel zu YAML, Markdown zu HTML und ganz viele Sachen, die du hier und da brauchst, auch irgendwas mit IP-Adressen, glaube ich, oder SQL Puttifying.
IBAN-Tester, ja, nicht schlecht.
Und weil ich habe manchmal dann ja auch so den Fall, dass du Sachen wie irgendwelche JSON-Files hast, die du mal Puttifying willst. Mhm. Und theoretisch kannst du die zwar auf irgendwelchen Seiten dann reinkippen, die dann auch nur JavaScript machen, aber du weißt dann eigentlich auch nicht, ob die wirklich nur JavaScript machen oder ob die nicht den Inhalt nehmen und den irgendwo wegschicken. Mhm. Und das ist mit dem eigentlich ganz cool, weil du dann das auch selbst hosten kannst.
Ja, sehr cool.
Mhm. Und dann weißt du zumindest, das liegt dann eher bei dir oder kannst es halt auch nachprüfen. Und Lorem Ipsum Generator, für alles Mögliche gibt es ja irgendwelche Sachen, aber du kannst das dann halt auch eben nutzen.
Ja.
Kommt jetzt halt natürlich stark drauf an, wer was, wo, wie macht, ne? Aber fand ich recht praktisch, wenn man es braucht.
Ja, gefällt mir gut.
Und es ist auch eine elendig lange Liste. Und du kannst dann halt auch deine Kamera testen, zum Beispiel.
Ja.
Oder einen QR-Code generieren, ganz fancy.
Ah ja, das wollte ich sowieso nochmal machen.
Und oder ein Git-Cheat-Sheet ist da auch drin. Oder ein Grundtab-Generator. Du kannst auch Manpages lesen, aber du kannst auch da gucken. Es ist relativ es ist halt eine lange Liste an Sachen, die du machen kannst.
Ja, aber wirklich lang, ja.
Genau.
Schick. Sehr, sehr schick.
Genau, ist mir irgendwo über Mastodon, glaube ich, über den Weg gelaufen. Mhm. Was ich auch super praktisch finde, das habe ich jetzt noch nicht gebraucht, aber den Regex-Tester. Gibt es einen Regex-Cheat-Sheet, womit du ein paar Sachen nachgucken kannst. Ich kann mir das nie merken. Und da, weil dafür nutze ich es so selten und es gibt auch nochmal einen Regex-Tester, den man dann verwenden kann, um die Sachen zu testen, ob es funktioniert.
Sehr cool. Mhm. Wunderbar.
Das war's.
Ich möchte als Medientipp eine Episode aus den WDR 2 Sonntagsfragen picken, und zwar von Tanja Knopp. Gisela Steinhauer interviewt Tanja Knopp, Strategien für den Krisenfall. Tanja Knopp ist irgendwie relativ hohes Tier beim Roten Kreuz und die Nummer 2, was Krisenstab vom Roten Kreuz in Deutschland angeht, die so ein paar Tipps dazu gibt, worauf man achten muss, wenn man auf eine Krise zusteuert, also wie viel Getränke man zu Hause haben muss, was man so an Lebensmitteln zu Hause haben muss, dass man zum Beispiel ein Kurbelradio haben sollte für den Fall, dass die Batterien alle sind, kein Strom da ist und solche Sachen. Und fand ich ganz hörenswert, 20 Minuten, die sich lohnen, sehr, 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 sehr gut erzählt. Und sie hat dann auch die verpiss dich Schnelltasche drin. Also so Notfallgepäck, falls man mal schnell irgendwo hin muss.
Ja. Aber dann das in echt und nicht in ich bin ein Prepper und die.
Nein. Also es geht zum Beispiel darum, dass man für 14 Tage Wasser zu Hause haben sollte. Das bedeutet halt 2 bis 3 Liter trinken am Tag plus für zum Waschen und auch zur Toilette gehen. Solche Sachen spielen da halt eine Rolle. Ja. Dass man Dosen zu Hause haben sollte und dass man die Dosen im normalen Gebrauch haben sollte, so dass man immer die Ältesten auch wieder verbraucht, dass man nicht irgendwann abgelaufene Dosen hat. ja. Wenn man Nudeln hat, dann sollte man sich besser Ravioli nehmen, die man auch kalt essen kann, falls man keine Wärme machen kann. Weil so trockene Nudeln, die man nicht kochen kann, bringen dann auch irgendwie keinem was. Also wirklich gut gemacht, gut erzählt, lohnt sich zu hören.
Ja.
Das sind wirklich gute Tipps. Ich habe das mit dem Stöps besprochen und der hat noch den Buchtipp gegeben, der auch auf meiner Leseliste schon lange drauf ist, und das Buch Blackout.
Ja, das habe ich gelesen.
Von Mark Eising, und der sagt, seitdem er das gelesen hat, hat er immer Notvorräte zu Hause.
Ja, also das ist ja ein Mark Ellsberg heißt der.
Ellsberg oder Eisberg?
Ellsberg.
Ellsberg, gut, ja.
Das Buch ist schon ein paar Jährchen alt.
Ja, ja.
Ich habe das auch schon vor ein paar Jahren gelesen. Ja, kam 2013 raus. Ich habe es auch gelesen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr auf die Details. Es wurde auch verfilmt mittlerweile. Mhm. Mit Moritz bleibt treu. In Deutschland gibt es nicht mehr. ich finde, heute ist das Gefühl schon aktueller als damals, weil heute mehr Angst haben vor Blackout, weil die bösen, bösen erneuerbaren Energien ja dazu führen, dass das Stromnetz ihr Dingens ist. Vor allem, es geht darum, dass halt eine Kettenreaktion effektiv halt auch ist, dass dann der Strom ausfällt und die kriegen dann das Stromnetz nicht wieder am Laufen. Weil es kein Strom da ist, so in die Richtung. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Mhm. Und ein bisschen hat mich das an erinnern, als dann vor 1, 2 Jahren, wo in Spanien, Portugal auf der Iberischen Halbinsel der Strom ausgefallen ist durch auch eine Kettenreaktion. Ja. Da haben die das dann halt wieder ans Laufen bekommen, aber da war halt ein ganzes Land oder zwei Länder dann, glaube ich, halt ohne Strom.
Ein Arbeitskollege von mir hat von seinen Eltern erzählt, was die da gemacht haben in der Zeit, ja.
Ja, und da denkst du dann auch so, vielleicht ist es doch nicht so abwegig.
Nein, auch vor allem, ich weiß, dass es lustige Stimmen gibt, die sagen, ja, dann kannst du mit deinem Elektroauto nicht mehr fahren. Und wenn die Leute mit dem Verbrenner mal wüssten, dass dann auch die Pumpe bei der Tankstelle nicht funktioniert, weil die nämlich elektrisch funktioniert, dann ja, ist halt nicht kein einfaches Thema. Aber ja. Tipp ist diese Podcast-Episode, 20 Minuten, lohnt sich mal zu hören, ist ganz spannend.
Ja. Mich erinnert das gerade noch an, an meine Tour ans Everest Base Camp, weil du meintest ja auch gerade, ja, irgendwie Wasservorräte oder sonst was haben. Weil da hatte ich das ja auch den einen Abend, wo ich dann, weil es ja so kalt war und das, der Winter durchgezogen hat, dass ich dann morgens Wasser trinken wollte, die Wasserflasche aber eingefroren war. Ich wollte aufs Klo gehen, das Wasser dort ist eingefroren, wollte die Hände waschen, geht natürlich nicht, weil das Wasser ist eingefroren, wollte die Spülung machen durch einen Bottich, der da ist, um wo ich dann mit so einem
Schöpfkelle.
Ja, genau, aber geht ja auch nicht, weil war ja eingefroren. Und dann wollte ich die Zahnpasta rausdrücken, aber ging ja auch nicht, weil war ja eingefroren.
Ja.
Dann merkst du erst mal so, da kommt ja auch einiges zustande.
Ja, das stimmt.
Gut.
Ja.
Kommen wir zu meinem Medientipp. Und zwar ist das ein Blogpost von einem Herrn, der sich über GitHub Actions aufregt. Das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Einmal, weil ich ihn innerlich spannend fand. Und zweitens, weil ich die Art und Weise, wie es geschrieben war, total unterhaltsam fand.
Okay. Kommt gleich auf die Leseliste, ja.
Also es geht eigentlich nur darum, dass er, also das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so, weil ich habe nicht super viel Erfahrung mit GitHub Actions. Aber er sagt dann halt so, naja, GitHub, und effektiv betrifft das aber auch Konkurrenzprodukte à la GitLab CI und sonst was, die Kritikpunkte, die er nennt, nur dass das halt auf GitHub Actions auf fokussiert hat. Weil er meint dann so, naja, du nutzt dann halt, du hast dann irgendwie eine Pipeline in deinen Projekten und dann schlägt dann halt was fehl und dann musst du dann halt durch das Log gucken und in und er sagte, dem ist schon so oft, hast du dann halt extrem lange Log-Files. Und bei GitHub Actions führt das wohl laut ihm zumindest mehrfach dazu, dass dann das Browserfenster abschmiert, weil das Logfile zu lang ist.
Okay.
Hatte ich jetzt bisher nicht, aber ich nutze auch GitHub nicht täglich. So, oder? Da muss man halt auch unterscheiden. Wobei ich dann auch so dachte, so, wie hatte ich denn das jetzt bei GitLab? Und dann fiel mir dann so auf, so, naja, du hast dann halt auch eine Begrenzung drin, teilweise, wie viel du da darstellen kannst. Und wenn es dann zu viel ist, dann musst du es halt auch runterladen und angucken. Und dann hast du halt die UI-Elemente in mich. Aber dafür stürzt es nicht ab. Ja. Aber dann kannst du es auch nicht mehr so einfach durchsuchen teilweise. Oder manchmal doch, je nachdem, welche Tools du verwendest. Ne?
Ja.
Und er lässt sich halt auch nochmal über das YAML da aus, was ich auch ein bisschen komplex finde, was halt ein bisschen, weil es noch ein bisschen aufgebautes YAML ist. Worüber er sich auch noch auslässt, ist der Marketplace. Und das finde ich schon kritisch, weil es werden halt ständig irgendwelche GitHub Actions eingeführt von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gemacht haben. Aber dann hast du halt wieder irgendeine Dependency Helder drin, die du auch von Jenkins hattest und jetzt halt bei GitHub Actions hast. Und effektiv hat dann halt, gibst du dann, hat halt jeder die Möglichkeit, diesen GitHub Token zu lesen, wenn dieses Action genutzt wird. Du musst halt diesen Leuten vertrauen, die das dann halt machen. Und das ist dann auch ein bisschen ein anderer Attack-Fokus, effektiv, als wenn du irgendeine Abhängigkeit hast, die du reinziehst. Hast du vielleicht dann halt auch, aber in dem Fall, dann kann halt jemand auch GitHub-Token rauslesen und dann halt einen Quellcode manipulieren oder da was hinzufügen, wenn diverse GitHub-Actions nicht richtig abgesichert sind oder nicht aktualisiert werden. Da wird es wahrscheinlich auch noch mehr kommen über die nächste Zeit, dass da Lücken ausgenutzt werden. Und die Runner-Thematik fand ich auch spannend, weil GitHub als auch GitLab haben die gleichen Probleme. Sowohl GitHub als auch GitLab bieten ja Runner an, die du nutzen kannst, also hosted Runner auf github.com oder gitlab.com, die aber super langsam sind. Und woran merkst du, dass das ein Problem ist? Es gibt Firmen, die das als Business anbieten, die schneller sind.
Ja.
Was dann halt auch irgendwie komisch ist, also warum bieten irgendwelche Vendoren schnellere hostet Runner an als irgendwelche Random-Vendoren statt der eigentliche Hauptvendor.
Man könnte ja sogar sagen, dass das ein Businessmodell für GitHub wäre, ne? Zu sagen, wirf mal ein bisschen Coins ein, dann bekommst du halt schnell einen Runner. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du einen langsamen Runner.
Wäre ja auch ein Möglichkeit. Gibt es ja auch. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Größen quasi, dass du verschiedene Größen vor allem hast. Wenn die aber immer noch langsamer sind als andere, das selbst zu machen, dann oder über irgendeine andere Firma zu gehen, dann ist es halt schon komisch.
Ja.
Und dazu fällt mir halt auf noch, und da hatte ich neulich auch eine Diskussion mit jemandem gehabt, was mir gar nicht so bewusst war. Das hat jetzt nur am Rande was mit dem Blogpost zu tun. GitHub hatte vor einer Weile, vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie für jede CI-Minute 2 Cent abrechnen, wenn es self-hosted Runner sind.
Ah.
Wo du dann denkst, so, ich bringe meine eigenen Runner mit, die ich bezahlen muss, und muss dann noch 2 Cent dafür bezahlen, pro Minute bezahlen. Ich weiß nicht mal, oder was, 0,2 Cent pro Minute. Ist auch egal, Hauptsache pro Minute bezahlen, dass ich dann noch meinen eigenen Runner nutzen darf.
Ja.
Das hat dann ja auch, das haben die dann auch wieder reverted und gesagt, ah nee, ist doch doof, machen wir doch nicht. Was ja schon ein bisschen merkwürdig ist.
Ja, aber die können ja ihr LLM damit nicht trainieren, wenn du es auf deiner eigenen Infrastruktur machst.
Nee, es geht nur darum, dass die Runner, dass du deine eigenen Runner mitbringst, aber trotzdem GitHub.com verwendest.
Ja, ja, schon verstanden. Aber das, was der Runner macht und die Ergebnisse, die der Runner rausspuckt, die Logdateien, die der Runner
die landen ja trotzdem auf GitHub.com. Ist ja egal, ob du das Hosted nimmst oder nicht das Self-Hosted.
Je nachdem, wie du den Runner konfigurierst. Wenn der lokale Runner nur Erfolg oder nicht Erfolg rausgibt,
dann... das tut er ja nicht, weil du siehst ja die ganze Log-Ausgabe. Du kannst das nicht einschränken. Macht auch keinen Sinn, weil sonst würdest du ja in deiner Pipeline nicht sehen, was da gemacht hat.
Dann habe ich das irgendwo anders gesehen. Da habe ich nämlich nur gesehen, da bekommst du nur einen Erfolg oder Fehlschlag.
Nee, da wird mehr gemacht.
Okay.
Achso, genau. Und das macht halt auf den ersten Blick macht das natürlich keinen Sinn, dass du für deinen eigenen Runner so bring your own device quasi, aber du musst trotzdem dafür bezahlen. Ich hatte dann aber eine Diskussion mit jemandem gehabt und dann wurde mir auch klar, so, warum die das eigentlich gemacht haben. Weil vor allem GitHub hat das Problem, dass die jetzt extremst viele Leute halt diesen ganzen AI-Coding, Vibe-Coding-Zeugs nutzen und extrem viel Code Richtung GitHub pushen. Und dann natürlich auch sehr, sehr viele CI-Pipelines laufen, die dann die Infrastruktur deutlich mehr nutzen, als das normale, echte Menschen wären. Und dadurch wird halt die Infrastruktur deutlich höher verwendet, als das vorher der Fall war. Das heißt, die Marge, die du vorher ausgerechnet hast, die funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig geht jetzt, wenn du auf die GitHub-Status-Page guckst, siehst du dann halt auch, dass die Availability halt deutlich runtergegangen ist. Und über die Jahre. Und vor allem halt zuletzt die paar Jahre. Das heißt, die sind schon am Struggeln, dass sie da Copilot und Claude und hast du nicht gesehen, die das ja auch selbst pushen und haben jetzt mit der Infrastruktur am Struggeln, weil es halt deutlich teurer wird.
Ja.
Und das merkt sich halt gerade, ich meine, Source Code Hosting ist jetzt nicht so das Teure, aber wenn bei jedem Commit halt nochmal eine Pipeline läuft, dann wird das ganz schön teuer. Vor allem, wenn man bedenkt, die sind halt auf Public Clouds unterwegs und GitHub ist teilweise nicht auf Azure. Die sind nicht komplett migriert, soweit ich weiß. Nee. Und das gleiche Problem hat aber auch GitLab und Konsorten halt auch, dass wenn du deinen eigenen Runner mitbringst, die ausführst, dann und die laufen dann ja bei Azure oder GCP oder sonst was, die haben ja alle Egress-Kosten netzwerkseitig. Das heißt, jedes Mal, wenn du dann eine CI-Pipeline laufen lässt, kostet das dann halt für ein GitHub oder GitLab halt Geld, weil es halt ausgehender Netzwerk-Traffic ist.
Ja, logisch.
Und wenn es halt deutlich, deutlich mehr ist, dank AI, dann wird das ganz schön teuer und dadurch rechnet sich das gar nicht mehr.
Ja.
Nur ist das pro Minute zu berechnen halt auch falsch, weil dann sollten die das pro Traffic berechnen.
Ja. Ja.
Ich meine, sie sind jetzt zurückgerudert, aber es ist halt schon ein Problem. Und ich glaube schon, dass sie da noch was tun werden. Also alle Anbieter auch. Wahrscheinlich. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob man pro User berechnet wie früher, weil das geht dann jetzt halt da nicht mehr, wenn es halt so weit ausgenutzt wird, dass halt sehr, sehr viel mehr Last da drauf kommt, berechnet pro User.
Ja.
Ja, fand ich spannend. Aber genau, zurück zu diesen Blogpost. Der hat halt auch nochmal geschrieben, so naja, effektiv fängst du dann irgendwann an, Bash-Skripte zu schreiben für deine CI-Pipeline. Und das ist auch wieder unabhängig, ob GitLab, GitHub oder sonst was, auch wenn du sich auf GitHub beziehst. Und dann hat man wieder andere Probleme, weil du halt Bash-Skripte verwalten musst, die du zwar lokal wieder anfangen musst, aber du willst eigentlich auch keine Bash-Skripte schreiben. Und dann kommt halt noch ein Ding von wegen Buildkite als CI-Tool ist wohl besser. Ich habe es nie ausprobiert, habe es persönlich auch nicht getestet. Aber ich fand es halt spannend, mal auch mal so die negativen Aspekte zu betrachten, die man sonst manchmal nicht so betrachtet.
Ja, sehr cool. Ist auf der Leseliste, werde ich mir auch noch zu Gemüte führen.
Genau, ist nicht super lang, von daher geht das.
Ja.
Gut.
Damit wären wir am Ende dieser Episode.
Ja.
Ja, famose letzte Worte.
Ja, muss, ne?
Muss und selbst. Genau.
Leg dich wieder hin.
Wir hören ja, uns. Kommt in die Matrix, kommentiert. Lasst uns nicht doof sterben. Genau. Und kommentiert, schreibt uns. Und bis dann.
Jo. Ciao.
Ciao.